Drachentöter.
Dann darf ich zuerst einmal Elsa bzw. LEP das Wort übergeben, glaube ich.
Ja?
Ja? Nein, müsst es nicht. Aber kurz vielleicht, oder aufstehen oder sitzen bleiben, wurscht.
Ja, im Namen unserer Darts, herzlich willkommen. Freut mich extrem, dass Sie alle da sind. Es geht mit uns praktisch her. Machen wir es. So ist es. Für diejenigen, die Elsa noch nicht kennen, was machen wir? Wir sind ein Studentenverein, Berufsstudierendenverein. Und wir haben uns natürlich dazu zugemacht, dass wir uns die Schulenzeit das gewisse Extra verleihen. Dass wir einfach ein bisschen Mehrwert bieten in Sachen Internationalität, Karriere und auch was den sozialen Aspekt betrifft, indem wir halt lässige, coole Events auf die Reihe führen, lässige, coole Competitions etc. Das machen wir und eben auch mit dem heutigen Event, da 13. September, dass wir da sind, dass wir das ein bisschen die Virtual Project zusammen machen dürfen und dementsprechend den Ergebnis dann auch direkt das Wort. Danke!
Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir rechtliche Grundkenntnisse in der Gesellschaft vermitteln. Und das machen wir in Form von Workshops, die halt unsere Mitglieder an Schulen halten. Wir haben natürlich auch sehr coole vereinsplane Veranstaltungen, auch wenn es zum Beispiel Weinverkostungen sind, oder wir Leute aus der Praxis, aus der juristischen Praxis zu uns holen, die mit uns Vorträge halten. Oder zum Beispiel so ein Event, ja. Und das war eigentlich schon das Dritte. Wir freuen uns auf den heutigen Abend. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Willkommen und danke an LLP und danke an Elsa, mit denen wir beide schon einige Zeit zusammenarbeiten dürfen, für die Einladung. Elsa nimmt das Internationale wirklich sehr ernst, weil sie hat uns aus Oberösterreich eingeladen. Also das ist ja eine Sprachbarriere sozusagen. Ich habe es eher versprochen, dass ich nicht sage, dass ich aus Wales komme. Also Wales ist W-Ö-S geschrieben, kennt man. Und ich will ganz kurz, ja, um die Sprachbarrieren ein bisschen abzubauen, ganz kurz ein paar zutiefst oberösterreichische Begriffe erklären, damit es dann nicht zwischen uns steht. Wir haben uns ja auch, also wie Elsa und LLP, einfach der Rechtskommunikation verschrieben, so wie die Science Busters, unsere geistigen Väter und Mütter, Wissenschaftskommunikation betreiben, so machen wir Rechtskommunikation und darum arbeiten wir gerne mit Studierendenorganisationen zusammen. Und wir haben einerseits schon bei Elsa auftreten dürfen, vor der Seuche damals, seinerzeit, weiß man vielleicht nicht mehr, ja, also diese halbe Zombie-Apokalypse quasi, zumindest was Toilettenpapier betroffen hat und Nudeln, glaube ich. Und andererseits LLP, wo man unter anderem auch Workshops anbieten darf, also Online-Workshops, wo wir dann die Leute erklären, wie stellt man sich hin und redet. Das ist so das, was ich ganz gut kann. Ich bin auch Lehrerkind. Das gilt nur mehr für mich. Aber wie gesagt, zurück, ganz kurz, oberösterreichische Begriffe. Es ist ganz wichtig, drei Dinge zu kennen. GOI, das ist weniger eine Frage wie mehr Aufforderung. Also es ist, das habt ihr zu verstehen. GOI, logisch. FOI, das ist super. Und voll super eh, das ist die höchste Steigerungsform, die dem Oberösterreicher bekannt ist. Das ist ganz wichtig, wird bei uns auch sehr oft gemacht. Gut, ich darf dann mit der Vorstellung beginnen. Mein Name ist Michael Lanzinger, ich bin, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, Rechtsanwalt. Oder so ein bisschen, ich sage immer halb Rechtsanwalt, weil ich bin Strafverteidiger. Und Strafverteidiger sind ein bisschen die Underdogs. So, wir reden auch alle recht geschert, haben einen schieren Humor und so weiter und generell recht viel Spaß im Leben und beschäftigen uns ein bisschen mit den dunkleren Seiten. Bei mir ist es zum Beispiel primär Suchtmittelrecht, also Wels ist Suchtmittelrecht technisch super, da macht man immer gutes Geschäft, wenn man entweder Dealer ist oder ich. Da schneit es immer, auch im Sommer. Und ich habe eben mit einigen Personen die Lawbusters gegründet und wir sind hier in Kooperation mit dem Drachentöter vom Drachentöter Podcast, ein Spiele-Podcast, und haben uns eben gedacht, nicht nur möchten wir heute vortragen, sondern wir wollen sozusagen auch etwas für die Nachwelt schaffen. Es ist also heute eine Live-Podcast-Aufzeichnung, darum haben wir da ganz viel Mikrofone umeinander liegen. Das Ganze werden wir dann entsprechend einerseits am Drachentöter-Podcast und andererseits am Spoiler-Alert-Podcast, unserem eigenen Lawbusters-Podcast, entsprechend veröffentlichen. Aber vielleicht für alle noch nicht ganz so Eingeweihten, was sind die Lawbusters überhaupt? Herr, und übrigens stellen Sie sich vor.
Jawohl. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Alexander Utz-Ferner mein Name. Bin auch Jurist, was man manchmal vielleicht nicht glauben möchte. Bin Verwaltungsjurist im öffentlichen Dienst. Also wir sind mitunter auch Erzfeinde. Beruflich auch, nicht nur privat. Und freue mich besonders auch hier zu sein. Bei mir, was die sprachliche Barriere noch betrifft, ich bin auch Oberösterreicher und irgendwie nach Kärnten ausgewandert, um da ein bisschen Unterstützungshilfe zu leisten. Und freue mich, dass ich es eben heute hergeschafft habe, weil in Kärnten haben wir seit heute in der Nacht tiefst winterliche Verhältnisse. Sobald man von der Park runterkommt, ist grün. Hab mir schon gedacht, wenn ich das sage, hast du gleich wieder verbreiten Fake News. Aber da, wo ich herkomme, ist echt richtig weiß gewesen heute. Und umso mehr freue ich mich, dass ich da sein kann und Ihnen die Lawbusters vorstellen darf. Das sind im Kern 4 Juristinnen. Begonnen hat es mit 3. Das ist der Michael Lanzinger, der Maximilian Model, der nicht da ist, und die Ingrid Saueressig, die nicht da ist. Die haben sich überlegt, es wäre doch irgendwie nett, wir sind alle Nerds, es wäre nett, wenn man sich rechtlich das Ganze verbinden kann und so mit Eselsbrücken machen kann. Und aktuelle Dinge, die durch Medien gehen, Dinge, die einen privat beschäftigen, also Star Wars und Herr der Ringe in erster Linie und Star Trek.
Danke.
Ob man das nicht irgendwie verbinden kann. Und so sind die Lawbusters entstanden, mit unseren Vorbildern im Großen und Ganzen, den Science Busters. Und irgendwie haben die 3 dann so ein Hocken gehabt, dass sie einen Lehrling gebraucht haben, und dann bin ich dazu gekommen und habe ihnen halt die Arbeit machen dürfen.
Unbezahlt natürlich.
Selbstverständlich.
Ist das gehört. Aber er hat sich kurzfristig oder also in kürzester Zeit wirklich zu unserem Posterboy entwickelt, zum beliebtesten Mitglied der Lawbusters. Es war dann damals, wie er geheiratet hat, haben wir schon viele Anfragen gekriegt, muss man sagen. War ein bisschen ein Tiefpunkt da. Aber wir haben es ganz gut verstanden, sage ich jetzt einmal, oder?
Ja. Also mir geht es jedenfalls noch gut. Ja, dann darf ich noch, wir sind ja gefeatured sozusagen, darf ich noch weitergeben?
Genau, vor einigen Jahren, das war kurz vor Corona, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, was der, ich habe da die Lawbusters und wir haben da eine Live-Lesung, ob ich nicht mit meinem Podcast kommen möchte und dort aufzeichnen möchte. Wir haben da Cthulhu-Lesung gehabt, beziehungsweise genauer gesagt der Maximilian Model, der heute nicht da ist. Und habe gesagt, ich komme vorbei und habe das dann aufgenommen. Das war eine der ersten Folgen, die aufgenommen worden sind, bevor mein Podcast eigentlich nur so richtig on air gegangen ist. Einen Podcast mache ich seit 2019 und selbst bin ich im technischen Bereich tätig, also habe mit der Juristerei gar nichts zu tun. Deswegen kommen von mir vielleicht der eine oder andere sehr komische Frage für euch. Aber ich betreibe den Drachentöter-Podcast, wo der Herr Magister Michael Lanzinger bei mir des Öfteren angeblich zu Gast ist.
Da werden wir aufdrängen.
Oder so, ja. Und zudem ist in ähnlicher Folge gekommen. Er hat gesagt, er hätte da was, ob ich möchte. Und ich habe gesagt, ja, weil viele Dinge, die von ihm kommen, sind sehr gut. Und jetzt stehe ich da und hoffe, dass ich echt oder mit hineinbringe in die Welt der Lawbusters. Aber wie funktioniert das mit einem Live-Podcast?
Wie schon angesprochen, wir haben heute einen Live-Podcast. Grundsätzlich Drachentöter, die Lawbusters, wir haben schon die ein oder andere Staffel gedreht, wo wir uns eben rechtliche Fragen gestellt haben, mit den verschiedensten Ideen und Gedanken. Vor ein paar Jahren haben wir uns auch mit dem Pumuckl Gedanken gemacht. Jetzt gibt's eine neue Serie dazu, also wir haben einen Pumuckl wieder zu Ruhm verholfen. Heute Live-Podcast, was wir da sprechen, wird aufgenommen, wir haben alle Mikros oben. Wir haben uns ein paar Punkte überlegt, ein Programm überlegt, wo wir euch Dinge vorstellen möchten und erzählen möchten, was ausdrücklich erwünscht ist, weil da Live-Juristen sind, einer aus einer Amtsstube und ein Anwalt, aktive Beteiligung, Fragen zu stellen und Fragen, die einen interessieren, die Sie interessieren, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer mal einen Juristen fragen. Dafür einfach ein kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikro, dann wird das auch aufgenommen. Warum jeder, der das nicht will, hat 1, 2, 3 die Chance gehabt zu gehen. Sie ist jetzt vorbei. Und in diesem Sinne würde ich sagen...
Ich würde nur ganz kurz was anmerken, und zwar, wenn jemand wirklich etwas nicht darauf haben möchte, bitte das zu diesem Zeitpunkt anmerken. Ich werde es dann rausschneiden, bevor es um mehr geht. Ganz, ganz wichtig, das anzumerken.
Genau, also wir wollen das jetzt nicht irgendwie für irgendwen unangenehm machen oder so. Und war in Salzburg hat das auch gut funktioniert. Also die Salzburg-Gruppe hat da brav mitgearbeitet. Ja.
Ja. Also die Erwartungshaltung ist natürlich hoch jetzt, wo wir in Graz sind. Ja,
nein, die andere Klasse war da recht brav, ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, also wir können alles jederzeit ausschneiden. Also nur weil es Live-Podcast ist, heißt nicht, wir streuen es auch live aus. Die Kapazitäten hält man, glaube ich, auch gar nicht. Auch die Standleitung nicht. Ich weiß, ist jetzt wurscht. Ja. Gut. Würde ich sagen, fangen wir an, oder?
Genau. Gut. Du wolltest das öffnen?
Ja. Wir haben da immer ein kleines Zeichen, dass wir anfangen. Das ist der einzige Effekt, den wir haben.
Und der
es ist... Es ist auch ein Podcast.
Genau. Wir haben jetzt schon gesprochen, ihr seid ja eigentlich ausgebildete Juristen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was lernt man eigentlich im Studium, was man in der Praxis brauchen kann? Also wirklich brauchen kann.
Kurzes, betretenes Schweigen. Ja, darf ich anfangen? Magst du? Mir wurscht.
Fang du an.
Ja, passt. Theorie und Praxis sind immer zwei Seiten derselben Münze. Und man merkt eins relativ schnell, dass man nicht alles, was man im Studium lernt, immer so braucht. Wir wollen das Ganze aber durchaus positiv aufzeigen, nämlich was braucht man eigentlich in der Praxis? Zwei Dinge, die ich als Rechtsanwalt gelernt habe, die man auf jeden Fall braucht in der Praxis, das ist Kostenrecht. Kennt das irgendwer? Nein, weil man lernt es nicht auf der Uni. Warum auch? Ja? Kostenrecht ist, wie viel man als Jurist verdient unter gewissen Umständen. Das ist nämlich das, was wir nicht lernen, dass wir für unsere Leistungen auch Geld verlangen. Das ist sehr wichtig, damit man sich dann schöne Sachen kaufen kann. Also zum Beispiel so ein Buch, das leicht. Zugegeben, das habe ich von meiner Schwiegermutter geschenkt gekriegt und ich habe mich auch gefreut drüber. Aber alles andere, also man muss auch eine Kanzlei, zum Beispiel mein Fall, Einzelanwalt, wirtschaftlich betreiben. Das bedeutet, man muss den Menschen, und das ist auch nicht immer ganz klar, verdeutlichen, dass das jetzt nicht die Rechtsschutzversicherung zahlt, wenn man vorher Kokain verkauft hat. Das ist zwar, mag eine Erwerbstätigkeit sein, ja, ist ein freies Gewerbe, die wenigsten melden es an, muss man ganz ehrlich sagen, aber grundsätzlich, also zahlt das eben nicht die Rechtsschutzversicherung, aber es gibt ein sogenanntes Kostenrecht für den Juristen und das gilt sowohl fürs Verwaltungsrecht, nicht gegenüber der Behörde, weil die zahlt nie was, warum auch, im Zivilrecht, weil die obsiegende Partei sozusagen von der Gegenseite die Kosten ersetzt kriegt, oder im Strafverfahren, wo man es theoretisch vom Mandanten verlangen kann und im Fall eines Freispruches vom Staat. Aber da gibt es gedeckelte Sätze, weil sonst müsste man noch zu viel ausgeben und so weiter. Das ist das sogenannte RATG, klingender Name, Rechtsanwaltstarifsgesetz und die AHK, die allgemeinen Honorarkriterien. Die AHK sind übrigens kein Gesetz, sondern sie werden von dem österreichischen Rechtsanwaltskammertag, das ist so der Überbau über die neuen Rechtsanwaltskammern, die es in Österreich gibt, entsprechend herausgegeben. Da steht dann drinnen, was man verlangen kann üblicherweise. Zum Beispiel eine allgemeine Zivil- und Verwaltungssache von mittlerer Tragweite hat einen Streitwertansatz von 10.200 Euro. Das ist nicht blöd. Streitwertansatz bedeutet, dass ich gewisse sogenannte Tarifposten habe, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, wo ich das dann entsprechend ansetzen kann. Also kostet die halbe Stunde dann schon mit 300 Euro so, zum Beispiel in einem schöffengerichtlichen Verfahren, das ist nicht schlecht. Also es gibt da dieses kleine Handbüchlein, der sogenannte Handtarif, das ist das, was man als erster in die Hand kriegt und dann darf man mal Kostenverzeichnisse nachrechnen. Jetzt muss man dazu sagen, ich persönlich habe deswegen just studiert, damit ich nicht rechnen muss. Das war wichtig. Ich habe gesagt, irgendwas, was nicht Mathematik ist und habe mir gedacht, just machst. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das funktioniert nicht ganz, wie ich Steuerrecht lernen habe müssen. Steuerrecht ist ja eine sehr eingängige Materie, versteht man leicht, ist nicht kompliziert oder so, ja, ändert sich auch fast nie. Ich sehe nickende Zustimmung. Und dann kommt man in die Praxis und dann muss man rechnen, nämlich Kosten berechnen. Es gibt natürlich Programme dafür, aber wenn man das falsche Kostenverzeichnis mit hat bei Gericht und der Richter sagt, ich bin fertig, bitte Kostennoten legen und man hat dann kein Kostenverzeichnis, hat man ein Problem. Weil dann verzichtet man auf die Kosten, wenn man es nicht machen kann. Also hat man meistens einen Zettel Papier und dann kritzelt man was drauf. Irgendwas. Weil besser, man hat ein falsches Kostenverzeichnis und kann das beeinspruchen, wie man hat kein Kostenverzeichnis mit. Mir ist das letztens mal wieder passiert, weil ich nur Strafrecht mache und da braucht man kein Kostenverzeichnis. Ich bin letztens wohin gegangen und der Richter hat gesagt, haben Sie ein Kostenverzeichnis? Und ich habe mir gedacht, habe ich was vergessen mal wieder. Habe ich gesagt, nein, es passt eh, ich verzichte auf die Kosten. Die 20 Euro waren ein bisschen mehr, da bin ich dann draufgekommen. Aber war in dem Fall nicht tragisch, weil das war so eine Sozialrechtsgeschichte, also das hat dann schon passt. Ja, da war die gute Tat. Also Kostenrecht ist unglaublich wichtig. Das Zweite, was man übrigens berechnen muss, sind Grenzmengenüberschreitungen im Suchtmittelrecht. Das ist was, wenn man Suchtmittelrecht macht, muss man sich immer drei Fragen stellen. Was ist für ein Zeug? Wie gut ist das Zeug und wie viel war es von dem Zeug? Also jetzt 100 Gramm Gras, also Cannabis, also Weed, Wiesen, Ganja, da gibt es viele Begriffe dafür, sehr farbig, ist schon ein bisschen eine andere Kategorie wie zum Beispiel Kokain oder Cola oder Stein oder Koks, wie man so schön sagt. Da berechnet man auch. Was aber auch sehr wichtig ist, ist die Spielregeln. Die Spielregeln sind jetzt nicht das materielle Recht, wo wir wahnsinnig viel Werte auf der Universität drauflegen. Sondern ja, man muss Zivilrecht, drei personale Schulterverhältnisse und deren Rückabwicklung. Ja. Paragraph 1431, fortfolgende ABGB. Weiß ich, ob ich mal unterrichtet, das ist wahnsinnig kompliziert. Habe ich auch selber stöhnen, weil ich es nicht ganz verstanden. Das ist was, das kann man sich alles irgendwie anlesen. Man lernt es auf der Universität, das ist zutiefst sinnvoll. Aber was man wirklich brauchen kann, und was zumindest bei mir damals auf der Universität leider nicht ganz so war, was ich glaube, dass durchaus besser geworden ist, weil da bin ich vorbeigegangen, da ist zweimal irgendwo gestanden, Moot-Court-Verhandlungssaal, also wo man das trainiert. Und sowas ist zutiefst sinnvoll. Das ist Prozessrecht. Prozessrecht ist total langweilig, wenn man es auf der Uni lernt. Also ich habe das immer unglaublich langweilig gefunden, aber wenn man es dann in der Praxis braucht und den Gegner einfach wirklich formal banniert, anders kann man es nicht sagen. Das ist wild. Da habe ich noch nicht einmal angefangen mit meinen Argumenten, habe ich den schon ausargumentiert. Das ist schön. Zum Beispiel sagt irgendeiner, da habe ich nur einen Zeugen. Wir sind im Zivilverfahren fortgeschritten, das Urteil ist fast entscheidungsreif und dann sagt, ja, da habe ich nur den Zeugen. Da kann ich jetzt natürlich sagen, ja, nein, passt, lass uns den Zeugen, ich befragen dann schon. Oder ich kann sagen, nein, Moment einmal, prozessual darf die Verhandlung nicht verzögert werden. Es gibt das allparteiliche Beschleunigungsgebot. Der Zeuge ist, wenn er nicht stellig gemacht wird, also wenn er nicht draußen sitzt, ist er verzögernd, also lehne ihn ab. Und das geht man durch. Wenn der ein Dokument herlegt, ein Papier, habe ich ein Problem. Weil das darf er vorlegen. Den Zeugen bringt er nicht mehr zu. Oder zum Beispiel, was auch total witzig ist, was man aber sehr selten machen sollte, ist, wenn man sagt, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit und das ist so ein 400 Seiten Strafakt, dann wird der Richter immer fragen, okay, ja, jetzt sind wir fertig, stimmen Sie der Verlesung des Aktes zu? Da sagt man üblicherweise, ja. Und dann diktiert er immer, ja, es wird Verlesung im Sinne einer kursorischen Darstellung zugestimmt. Da erzählt er kurz, was im Akt drinnen ist. Und dann sagt er immer, die Killerfrage. Wird eine ausdrückliche Verlesung gewünscht von gewissen Stöhnen? Dann kann man dann sagen, ja, bitte lesen Sie den Anbrief von dem vor oder so. Ja. Irgendwann einmal, das werde ich kurz vor der Pension machen, sage ich, ja, alles. Und dann darf der Richter 400 Seiten und der kann er sich nicht wehren. Wir sitzen da, mir ist wurscht. Nachher gehe ich aus, ich sage, Herr Roth, wieder schauen, übrigens, da ist mein Anwaltskarte, dann schicken Sie es gleich, da kann man, ich brauche es eh nicht mehr. Das kann man machen, ja. Das sind so Dinge, wenn man das weiß, ist das wahnsinnig schön. Dann kann man immer aufzeigen und sagen, Entschuldigung, das geht aber jetzt anders. Und drum, also, das Beste, was man machen kann, ist das, sie wirklich Prozessrecht, und auch ich bin noch nicht auf diesem Stand, wirklich Prozessrecht sehr ernst zu nehmen. Die besten Juristen, die besten Anwälte, also die besten Anwälte unter die Juristen und vor allem die besten Strafverteidiger, kennen die ZPO oder die StPO wirklich auswendig. Also die wissen, wo was steht und hauen es rein und da kann man es gegenseitig, wenn man noch nicht einmal angefangen mit Vorbringen, hat der schon entsprechend was draus. Wie gesagt, ist auf der Universität ein bisschen, zumindest wurde es bei meinem Studium ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber wenn man dann einmal drinnen ist, wenn man das live sieht und nicht nur einfach liest, wenn man den Sinn dahinter versteht, das Systemische dahinter, hat das eine gewisse Schönheit. Und vor allem nur das Bessere ist, dann bin ich fertig mit meinem Monolog, nur das Schöne ist zum Beispiel, wenn man dann Prinzipien von der StPO auf die ZPO zum Beispiel anwendet. Jetzt denkt man sich, wie? folgendermaßen. Es ist ja so, dass in der Strafprozessordnung habe ich ja den Schwerpunkt der mündlichen Hauptverhandlung. Also im Strafverfahren Mündlichkeitsprinzip. Während ich im Zivilverfahren Schriftlichkeit sehr stark habe. Also ich habe zwar Tagsatzungen, aber grundsätzlich kann ich sehr viel schriftlich auch machen. Was ist eine Möglichkeit also? Ich muss, im Strafprozess muss ich einen Beweisantrag formal stellen. Also ich kann jetzt sagen, im Zivilprozess sage ich, ja, ich hätte ganz gern den Zeugen. Der Richter sagt, ja, passt, laden wir. Im Strafverfahren ist es also so, wenn ich sage, ja, ich möchte gern den Zeugen, sagt der Richter nicht, passt, laden wir, sondern stehen ganz auf und stellen so einen Beweisantrag. Dann muss ich sagen, ich beantrage diesen Zeugen, dies zum Beweis dafür das, Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Beweis ist relevant, weil er darzulegen vermag, das. Niemals das Wort ob benutzen, es ist nämlich ein Erkundigungsbeweis, wird sofort abgewiesen. Wenn man einen formal richtigen Beweisantrag stellt, kann das Gericht bei sonstiger Nichtigkeit de facto diesen Beweisantrag nicht ablehnen. Ich habe sonst eine Nichtigkeit im Rechtsmittelverfahren, das gilt im Strafprozess. Im Zivilprozess macht es keiner. Folglich, wenn ich will im Zivilprozess, dass ein Beweis auf jeden Fall durchgeht, dann stöße genau nach diesen erhöhten Kriterien. Dann sage ich nicht, ich will den Zeugen, sondern ich beantrage diese Zeugen, die ist zum Beweis dafür das. Dann fällt den Zivilrecht einmal ins Lalobby, weil ich denke, was tut der da gerade? Aber es ist formal durchaus richtig, weil es gibt da die ZPO her und der tut sich wesentlich schwerer, dass er meinen Zeugen ablehnt. Außer natürlich, wie vorher gesagt, ich beantrage den Zeugen erst zum Schluss, weil damit habe ich die Prozessförderungspflicht entsprechend verletzt. So, aber damit genug von mir. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Kollege?
Ja, Herr Kollege, bei uns im öffentlichen Dienst schaut es ganz anders aus. Wir nehmen das mit Mathe, mengen wir nicht so einmal ernster. Wir müssen weniger rechnen. Ich muss mir nicht einmal mein Gehalt ausrechnen, sondern das Gesetz gibt es mir vor. Und ich kann mir nicht aussuchen, ich kann auch nicht verhandeln, ob ich mehr oder weniger möchte. Das Gesetz sagt, was ich bekomme. Und ich bekomme keinen Cent weniger, aber ich bekomme auch keinen Cent mehr. Also das mit Mathe, gerade in meinem Fall habe ich durchgezogen, dass das nie so mein Thema war. Auch was der Weg der Prozesse oder der Verhandlungen oder der grundsätzlichen Verwaltung betrifft, ist ganz was anderes. Es ist einfach wie Star Trek und Star Wars, kann man sagen. Irgendwie recht, aber dann doch was anderes. Die ZPO, die StPO hat für uns rudimentär, wenn uns das Gesetz, das für uns relevant ist, nichts mehr sagt, greift man darauf zurück. Wir verwenden das allgemeine Verwaltungsgesetz, das AVG. Das ist das, was für uns in erster Linie Grundlage ist, und je nachdem, welcher Behörde man angehört und auch vielleicht auch noch Bund oder Land oder Gemeinde oder in welchem Instanzenzug, kann man sich dann dem Umweltrecht zuwenden, dem Asylrecht, dem Fremdenrecht, dem Gewerberecht, also da geht's in der Gegend herum, genauso der Bauordnung. Das Gesetz, auf dem das Ganze aufbaut, ist aber das AVG, also was für Sie, Herr Kollege, das ABGB ist und die StPO, beziehungsweise die StPO und die ZPO ist bei uns das AVG, und das können wir auswendig und sollten wir auswendig kennen, um hier zu wissen, wie man findige Anwälte vielleicht dem einen oder anderen Antrag ab- oder zurückweisen kann, wenn man denn so will. Was bei uns aber wiederum ein anderes Thema ist, weil es im öffentlichen Recht auch mitunter Aufgabe einer Behörde ist, von Amts wegen zu ermitteln. Das heißt, ich habe, wenn ich einen Sachverhalt wahrnehme, das von Amts wegen dann auch zu führen oder hier ein etwaiges Verfahren zu starten oder zumindest der Polizei das zu übermitteln, dass das zu überprüfen ist. Also ich kann nicht wegschauen, sozusagen. Ich glaube, Sie, Herr Kollege, werden Dinge hören, die wollen Sie nicht hören oder wie auch immer bei den Mandanten.
Nein, also meine Leitung ohne die Wahrheit.
Ja, da passt sie.
Das ist aber also ein Problem.
Bei mir ist es eigentlich genauso, und zusätzlich muss ich noch genau hinhören und mir überlegen, ob das eh nichts ist, das irgendwie zu melden ist.
Also hast du so mir jetzt auf ein Bier gegangen und erzählt jetzt irgendwas Relevantes, dass das dann für die meldepflichtig wäre?
ganz selten, weil ich meistens versuche, dass ich 1,2 Promille aufwärts habe und okay, somit das einfach nicht
wahrnehmen. Damit die Wahrnehmung gestört ist und du nicht mehr in die Mini fährst. Ja. Okay.
Also bei meinen Leuten im Häfen heißt es immer Snitches get Stitches.
Nein, es ist das, was dienstlich wahrgenommen wird. Also die Polizei wird sich vielleicht, da wird es noch anders sein. Ich konkret bin, ich bin bei der Asyl- und Fremdenbehörde. Wenn ich im Umweltrecht etwas wahrnehme, dann betrifft mich das nicht unmittelbar und ist das nicht meine dienstliche Wahrnehmung, die ich hier habe, beispielsweise.
Da muss ich jetzt aber ganz hart fragen. Das heißt, angenommen, du hast jetzt einen Akt und den findest du hier nicht und du siehst ihn auf der Straße, dann... Was ist das? Okay,
sie auch da? Ja, dann sage ich, sie auch da. Ich bin Behörde und kein Exekutivorgan. Ich kann niemanden festnehmen, niemanden etwas antun. Ich kann es maximal verfügen. Also ich habe keine unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt. So etwas habe ich nicht. Ich kann einem Polizisten sagen, bitte nehmen Sie den fest oder bitte führen Sie mir den vor. Aber ich kann nicht sagen, kommen Sie mal mit. Das kann ich nicht.
Ich habe tatsächlich mal so eine Situation gehabt, da habe ich also meinen Mandanten vertreten, der hat 5 Jahre gekriegt und die Komplizin von ihm hat auch 5 Jahre gekriegt. Und irgendwann gehen Bille einkaufen, privat, steht die mir gegenüber und ich denke, was sagst du jetzt? Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, scheiße, was sagt er jetzt? Ja? Und ich habe die Wahl gehabt zwischen Grüß Gott und Asche draußen. Und ich habe mich aber dann für Grüß Gott entschieden. Ja? Aber sie hat genau gewusst, was ich fragen wollte. Ja? Wahrscheinlich.
Was ich sonst noch sagen wollte, es ist nicht gar so lange her, behaupte jetzt einfach einmal, dass ich von der Uni gekommen bin, war recht stolz auf meinen Abschluss und auch relativ angestrebert und bin dann unmittelbar weitergegangen, Gerichtspraxis gemacht. Also da waren, glaube ich, keine 2 Wochen dazwischen bei der letzten Prüfung und habe begonnen, also ich war im Sprengel des Oberlandesgerichts Graz, also in Kärnten, zugeteilt und bin Strafrichter zugeteilt worden. Also Strafrecht hat man schon dazu mal recht Spaß gemacht, oder habe ich zumindest auf der Uni spannend gefunden und habe mich richtig gefreut. Cool, jetzt werde ich gleich mal da verhandeln oder Urteil schreiben oder sonst was. Und man geht da motiviert rein und der Richter, man stellt sich vor und der Richter, ja, gut, dass Sie da sind, Herr Kollege, ich habe da schon einen Akt für Sie. Ein Staatsangehöriger, kein österreichischer Staatsangehöriger, aber ein EU-Bürger, da war ein Urteil zum Zustellen, schauen Sie mal, wie das geht. Und ich so, okay, ich habe jetzt StGB gelernt, ich habe die StBO gelernt. Und jetzt, das bringt mich nicht weiter. Also, und ich glaube, Zustellrecht, Zustellgesetz ist zumindest bei mir auf der Uni auch eher stiefmütterlich behandelt worden. Das sind aber jene Rechtsfragen, die in meinem Bereich auf jeden Fall von großer Bedeutung sind. Als Behörde erlasst man Bescheide und ich kann den besten Bescheid schreiben. Wenn der nicht zugestellt wird oder nicht zugestellt werden kann, erwächst er auch nicht in Rechtskraft und somit ist er wertlos. Und das ist für mich zum Beispiel ein Thema gewesen, wo ich ganz gerne mal mehr im Zustellrecht gelernt hätte, vielleicht auf der Universität, um dieses Thema abzuschließen.
Ich hätte da, glaube ich, eine Frage. Und zwar, ich vor kurzem mich unterhalten mit jemandem, der mir erklärt hat, je nachdem, welche Behörde oder für welchen Land, Bund, keine Ahnung, was kommt, gibt es unterschiedliche Einspruchsfristen, Tätigkeiten, die man machen muss.
Ja, die mag es geben. es gibt tatsächlich unterschiedliche Einspruchsfristen, glaube ich. Ich bin bei einer Bundesbehörde. AVG und dann habe ich einzelne spezielle Gesetze und sogar dahingehend habe ich schon einen unterschiedlichen Instanzenweg mitunter. Der geht beispielsweise bei Mandatsbescheiden mit Vorstellung und dann geht es zum ordentlichen Bescheid und dann zum Bundesverwaltungsgericht, falls es eine Zuständigkeit des Bundes ist. Wenn ich kann ordentliche Bescheide erlassen, die in Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht gehen. Es kann die Polizei in Straferkenntnis erlassen, das geht zum Landesverwaltungsgericht, das, mit dem habe ich gar nichts zu tun. Es kann die Baubehörde, der Bürgermeister, einen Baubescheid erlassen, der dafür, zumindest habe ich das einmal gelernt, zuständig ist. Wenn du mir jetzt da nach der Frist fragst, vielleicht ist ja wieder eine Landeskompetenz. Da gibt es vielleicht unterschiedliche. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie das in der Steiermark ist. Aber ich sag mal, es wird wohl ähnlich sein, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Vielleicht da noch eine Anekdote, die ich mal hatte. Was Landeskompetenzen betrifft, die indirekt vielleicht auch bei mir manchmal zu tun gehabt haben. Es ist um das Prostitutionsgesetz gegangen. Prostitution ist Landessache, nicht Bundessache. Und in Kärnten ist es, da gibt es ein Prostitutionsgesetz. Und wenn man da Dienst versieht, als Bundesbehörde einen Dienst versieht und da irgendwie in Kontakt kommt mit einem anderen Bundesland und dann einen Anruf eines Polizisten bekommt, dann muss man wissen, dass es in der Steiermark, weiß ich inzwischen, heißt da Prostitutionsgesetz. In Vorarlberg hast nicht Prostitutionsgesetz und muss man erst einmal drauf kommen, dieses Gesetz zu finden, geschweige denn, wie es heißt. In Vorarlberg, das ist, weiß nicht, das Gebirge oder was auch immer, also, gewerbsmäßige Unzucht. Und auf das...
Also schön.
Ja.
Gewerbt ist
schön. Und darum habe ich jetzt davon den Satz Gebirge gebraucht. Gewerbsmäßige Unzucht, das ist dann doch... was im anderen Jahrhundert behauptet jetzt einmal, aber es heißt noch so und es hat doch, es steht quasi dasselbe drinnen, aber es heißt einfach noch so. Und dazu eben auch zu wissen, das, was man auf der Uni dann wirklich gelernt hat, ist nicht zu wissen, dass in Vorarlberg gewerbsmäßige Unzucht heißt und in Kärnten das Kärntner Prostitutionsgesetz, sondern dass es ein RIS gibt oder irgendwie, welche Kompetenz ist es? Ist es eine Bundes-, ist es eine Landeskompetenz und wo könnte ich denn suchen? Also es ist niemals Aufgabe, ich glaube, auch der besten Juristinnen und Juristen nicht, jedes Gesetz zu können. Aber das, was man auf der Uni lernt, und das ist alleine eben auch, ich habe die Mutkürz gesehen, immer mehr das Handwerkszeug. Ich kann dann benennen, der Kodex, so wie es für einen Handwerker der Hammer oder die Zange ist, wir haben den Kodex und ich lerne den anzuwenden, Gesetze zu lesen und diese dann anzuwenden. Und das ist es, was man meiner Meinung nach auf der Uni lernt, was unerlässlich ist. Und den Rest bringt die Praxis.
Danke, aber bei mir ist jetzt einfach der Film gerannt. Ich habe mir gerade vorgestellt, so, wie ist das so? Wenn eine Maid mit einem Jüngling, mag ja auch ein Ehrenmann sein, gewerbsmäßig die Unzucht betreibe, so ungefähr gehört sich das an. Also wenn ich den Text schreiben müsste, ich würde ihn dann so formulieren. Gut, dankeschön. Prostitutionsgesetz kommt dann als PG-Rating davon, oder? PG-18?
Ja.
Ja, nein, ist klar. Das haben uns die Amerikaner eindeutig angeschaut. Ja, gibt es soweit einmal Fragen aus dem Publikum-Auditorium? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht alle auf einmal.
Und nicht unbedingt zum Prostitutionsgesetz, falls es war.
Okay, bitte nicht, ja.
Bitte, die Dame rechts hinten.
Moment, wir haben da, ist okay, ja, passt. Bitte einmal das Mikrofon am Lichtschwert.
Bitte nicht einschalten, wir hoffen nicht für Verletzungen.
Ich hätte noch eine Frage zum Suchtmittelgesetz, nämlich wie schaut denn das aus, wenn man zum Beispiel in Marokko Urlaub macht? Das hat ja, gibt's ja die Geschichten, dass einem dann Drogen irgendwie ans Auto gehängt werden und man hat's aber selber nicht gemacht, weiß gar nicht, dass man Drogen transportiert und wird halt erwischt an der Grenze, also unwissentlich.
Also ich weiß aber grundsätzlich nicht, ob man nach Marokko habituell mit dem Auto fährt.
Man kann mit der Fähre fahren, also
aber ja, nein,
in Studentenzeiten.
Fahren müsste man kennen, soweit ich weiß. Argentinien, glaube ich, schwarm im Auto. Du musst einmal um oder so, ist deppert. Ja. Nein, also wenn man das angehängt bekommt, tatsächlich ist es so, Suchtmittelrecht trifft sehr oft aufs Führerscheinrecht und habe eben auch mit Behörden immer wieder zu tun. Mit der Führerscheinbehörde, darum kann ich sagen, Vorstellung 2 Wochen, Beschwerde 4 Wochen, Maßnahmebeschwerde 6 Wochen. Das ist so, kann ich mittlerweile. Wann was anwendbar ist, weiß ich nicht, aber das steht meistens im Bescheid drinnen. Grundsätzlich ist es so, man muss 2 Sachen unterscheiden, wenn man jetzt von Autofahrt ausgeht. Fahre ich beeinträchtigt, also ist der Konsum nachzuweisen, dann bin ich in Führerschein los, weil ich nach dem Führerscheingesetz und der Straßenverkehrsordnung beeinträchtigt gefahren bin. Aber es wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ich ja nur den Konsum nachweisen kann und der Konsum ist in Österreich nicht strafbar. Vielleicht fürs Mensa-Wissl hier und da interessant, weiß man nicht. Ja. Na, traut sich jetzt keiner lachen, interessant. Und das andere ist das, wenn man was findet. Wenn man was findet, dann ist das Besitz. Und der Besitz ist grundsätzlich strafbar. Wenn ich natürlich jetzt erklären kann, dass ich nicht wusste, dass da sozusagen Besitz ist, das ist eine Beweisfrage. Und da ist einfach das Problem, dass man das wahrscheinlich sehr oft nicht geglaubt wird. Also das ist was, wenn das jetzt irgendwo versteckt ist, wo ich selber nicht weiß, kann ich mich vielleicht außerreden. Aber wenn ich zu mehr im Auto bin und einer hat was mit und es ist nicht ganz klar, von wem das ist immer schwierig. Also dann trifft es immer potenziell alle. Muss man aber dazu auch sagen, also solange es, sage ich mal, haushaltsübliche Mengen sind, also so ist unter 100 Gramm, da passiert nicht viel. Also rein faktisch passiert nicht viel, sondern da kriegt man eher so eine Verwarnung und dann war's das. Alles, was so im 500 Gramm Kilo-Bereich geht, wurscht jetzt ob Gras oder Kokain oder so, da hat man dann schnell mal einen neuen Meldezettel für Zeit. Also muss man sagen, also erstens einmal, die Polizei schaut sich mal die Wohnung an, nicht weil sie es kaufen wollen, sondern so halt, kann man nachher dann nicht mehr zusammen, muss man dazu sagen, aber man darf gleich mitfahren. Und hat dann einmal eine Zeit lang, ich sage immer Digital Detox, ja, so ein bisschen, weil Handy hat man nicht, Internet hat man nicht, außer man kauft es drinnen, gibt es offiziell nicht, aber man kriegt Handys, die werden irgendwie eingeschmuggelt, das ist ja so. So, wir haben noch eine Frage, bitte.
Das ist wirklich nur eine Verständnisfrage im Anschluss dazu. Ich habe ja keine Ahnung von Recht und Drogen. angenommen, also ich habe jetzt ja erfahren, der Besitz als solches ist strafbar, aber der Konsum nicht. Heißt es nicht, für jemanden, der im Besitz ist, im Auge des Gesetzes, im Auge der Exekutive, sofort konsumieren?
Naja, es kommt darauf an, ob es die Exekutive wahrnimmt.
Also quasi, dann ist es spät. Aber wenn der Besitzer die Exekutive wahrnimmt, während die Exekutive noch nicht den Besitz wahrgenommen hat, dann muss der Besitzer sofort konsumieren, weil der Konsum ist ja nicht strafbar,
oder? Konsumieren ist eine Möglichkeit, das kommt halt auch auf die Suchtmittel davon. Also wenn ich da stehe mit einem Joint, den bringe ich weg.
Ja, eben, klar.
Ich sage mal jetzt, so ein Stein, ja, also so ein faustgroßer Kokainstein, den bringe ich auch weg, aber dann bin ich tot.
Okay. Ja, jetzt habe ich das Prinzip verstanden.
Also das ist was, tatsächlich werden aber sehr oft Drogen vernichtet, also jetzt Klo habe ich spülen und so weiter. Ja. Nur es kommt einfach darauf an, also ist jetzt ein Sackerl, bringe ich es weg. Ja. Es, Spezialisten, die hauen es aus dem Fenster und aufs Polizeiauto drauf. Das ist immer super. Aber ich sage mal, wenn ich so eine Plantage daheim habe, die schneide ich einfach nicht auf die Gache. Ja. Und anzünden sollte man es auch nicht, das merkt man. Also da gibt's ganz schräge Situationen. Das mit dem Polizeiauto ist wirklich passiert. Ja. Das ist genauso wie zum Beispiel, es hat sich einmal gedacht, er fälscht einmal, also muss er einen Urintest angeben vor der Behörde, er fälscht den Urintest und nimmt quasi einen anderen Urin. Und dann hat ihm der Amtsarzt gesagt, gratuliere, Herr so und so, Sie sind A, negativ auf Drogen und B, schwanger. Es ist halt deppert. Das passiert öfters, ich bin gerade künstlerisch. Bitte, wir haben noch eine Frage.
Weil gerade vorher gefragt worden ist, was die Dinge aus der Uni sind, die man wirklich braucht und wirklich mitnimmt. Was würden Sie jetzt sagen, sind die Sachen Ihrer Meinung nach, die wirklich für gar nichts waren, die man gelernt hat und im Nachhinein betrachtet, braucht es kein Mensch?
Ich würde jetzt einmal sagen, aber das ist nicht Uni, das sind Kurvendiskussionen. Die habe ich zur Matura gehabt, in der Mathematik habe ich nie wieder gebraucht. Also es hat nie wer gesagt, dieser Logarithmus, machen wir niemals davon. Ja. Aber das ist was. Also wie gesagt, ich würde es tatsächlich wirklich positiv formulieren. Hätte man mich knapp nach der Universität gefragt, hätte ich wirklich gesagt, also das habe ich nicht gebraucht, das habe ich nicht gebraucht, das habe ich nicht gebraucht, das habe ich nicht gebraucht. Tatsächlich ist es aber so, dass ich halt damals auch noch nicht gewusst habe, was ich wirklich wäre, also in der Praxis. Also ich habe schon mit dem Strafrecht geliebäugelt, war dann auf der Universität einmal im Zivilrecht unterwegs, habe mich dann in meiner Ausbildungszeit als Konzipient total viel mit Auto- und Autounfälle beschäftigt. Ich habe voll gut Autounfälle, habe alles kennt. Oder Wegehalterhaftung. Also ich habe die Judikatur von der Wegehalterhaftung zitieren, wenn es mir geschmissen hat, also vorgesagt, da gibt es die Judikatur, man muss vor die eigenen Füße schauen, geeignetes Schuhwerk tragen, was ist geeignetes Schuhwerk, wenn da am Eingang so ein Matten ist zum Beispiel, was da noch der Judikatur geeignet Schuhwerk ist, wie lange es ein Lautblau im Biller unten liegen darf, bevor es eine Wegehalterhaftung ist, habe ich alles gewusst. Ja. Mittlerweile ist dieses Wissen hat sich schön aufgelöst und ist eben dem Wissen über die verschiedensten Suchtmittel gewichen. Insofern habe ich im Biologieunterricht wieder relativ gut brauchen können und im Chemieunterricht. Aber Tatsache ist das, dass das, was da von der Uni man gelernt hat, das insofern wichtig ist, weil man, wie der Kollege schon gesagt hat, das System erkennt. Ich selbst habe niemals das Suchtmittelrecht gelernt auf der Uni. Ich habe niemals das E-Commerce-Recht gelernt auf der Uni. Ich habe niemals das Urheberrecht gelernt. Niemals Datenschutzrecht. Aber ich habe mich einlesen können. Ich habe mich innerhalb kürzester Zeit, weil ich die Systematik von Gesetzen verstanden habe, die Logik dahinter, meistens ist eine Logik dahinter, nicht immer, aber meistens, weil ich die verstanden habe. Und das ist ein Vorteil, den Sie haben, einfach das zu lernen. Das ist total wichtig bei der ganzen Geschichte. Das heißt, alles, was man auf der Uni lernt, ist irgendwie sinnvoll. Es sind aber oft nicht so sehr die Inhalte, sondern mehr die Systematiken. Wie funktioniert das? Wenn ich mir Gesetz anschaue, geht's? Gut, gut. Sie stricken ja unser Logo, habe ich gesehen. Es muss dann am Ende des Tages fertig sein. Ja. Vielleicht eher von der Form her als Trockendeuter-Logo, ist aber kein Problem. Ja. Also das, ja. Aber trotzdem, also das ist eigentlich die Stärke. Und wenn zu mir wer sagt, das, was ich auf der Uni lerne, brauche ich eh nicht, sage ich, stimmt. Inhaltlich manchmal, weil man einen anderen Weg geht. Das schon. Also Steuerrecht, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nie braucht. Warum auch? Ich bin kein Steuerrechtler. Aber ich habe auch nie Führerscheinrecht gelernt. Und jetzt bin ich ziemlich ein Pro im Führerscheinrecht, weil ich es antrainiert habe. Und das schaffe ich innerhalb kürzester Zeit. Und dann die Zusammenhänge erkennen. Dann zu wissen, wie gehe ich wo vor, wie kann ich argumentieren und so weiter. Das ist das, was ich einfach durchs Jus-Studium lerne, durch die gesamte Didaktik, durch alle Inhalte, indem ich mich mit den einzelnen Gesetzen an die reellen Beispiele beschäftige. Das Einzige, was ich mir wünschen würde für die Universität, ist das, wirklich nur mehr Praxis. Also sehr stark auch zum Beispiel Rhetorik und so weiter. Ja. Also ich habe einfach Rhetorik oder halt Reden einfach durchs Training. Also ich rede halt einfach viel. Ja. Aber das ist wahrscheinlich eh schon aufgefallen. Dass man sich das antrainiert. Aber ich mache zum Beispiel jetzt gerade eine Mediationsausbildung und komme auf Kommunikationswege drauf bei Mandantinnen und Mandanten, die bevor nie für möglich gehalten. Also wie man wenn wirklich, ich sage jetzt mal, im besten Sinne jetzt aufmachen kann. Ja, also im Sinne von bereit zu machen für eigene Vorschläge und Antworten oder dass ich die Fragen aus Zeugen rauskriege, die ich haben möchte. Oder einfach wie mit Mandanten umgehen kann, dass ich ihnen möglichst rasch meine eigene Kompetenz vermitteln kann. Das ist zum Beispiel auch was. Da kommt einer in die Kanzlei, der ist in einer Situation, der denkt sich, so richtig, den schauen wir jetzt einmal an, wie ist das? Und wenn man das sprachlich hinkriegt, dass man den auch holt, dort wo er ist, und das ist manchmal schwierig, weil man eine komplett andere Lebenssituation hat, das ist wichtig. Das ist zum Beispiel auch das, warum ich bewusst sehr oft einfach diese Slang-Ausdrücke für Suchtmittel verwende. Weil wenn ich mir hinsitze, ja, also der Polizeibeamte hat sich dazu im Cannabis-Gebrauch gefragt, ja, dann schaut mich der an und sagt, was? Und wenn ich sage, ja, also was hat der Kieferer gefragt wegen einem Gras? Dann kennt er sich aus. Dann sind wir auf derselben Ebene. Nehmen wir mal live, dann gebe ich eh wieder ab, keine Sorge. Sonst irgendwann stürzt er sich auf mich drauf und hält meinen Mund zu, Gott sei Dank. Ich habe das mal im Gericht gehabt. Da kommt eine Jugendliche als Zeugin und der Richter sitzt da vorne, halt so am Richtertisch, Talar und sagt, ja, Frau Dingsing, können Sie uns etwas sagen zu der Reinheit, zu dem Reinheitsgrad des Suchtmittels? Und sie, Entschuldigung, was? ja, zum Reinheitsgrad. Was? Ja, zum Reinheitsgrad. Was? Sag ich, Entschuldigung, Sie rotte ja viermal. Ja, Herr Verteidiger, wenn Sie glauben, dass das wichtig ist, sage ich, ist es Zeug gefahren? Was? Ja, ist Zeug ist gefahren, sage ich, Herr Roth, wir können von einer mittleren Reinheitsqualität ausgehen. Aha, ja, protokollieren wir das also so. Also Sie sehen, wie wichtig es ist, und der Kollege Model, der auch immer da ist, der ist ein Schauspieler, der hat noch einen Jurist oder Schauspieler gemacht. Für ehrlichen Beruf, sagt er manchmal, sehr entschieden. Und der beschäftigt sich auch total viel mit Sprache. Zum Beispiel vermitteln wir das auch in die LLP-Kurse. Der macht Sprachtraining. Darum sind die Online-Seminare, kann ich nur empfehlen, weil ich einmal was lerne. Und der sagt immer, und das stimmt zutiefst, die Juristerei ist ein Sprachstudium. Wir lernen uns auszudrücken. Denken Sie zum Beispiel dran, erstes Semester Weihnachten. Die Familie versteht ihn ja nicht mehr, weil die normale Sprache wurde ihnen aberzogen und sie reden auf einmal in irgendwelchen Fachtermini, garniert mit Latein. Weiß ja jeder, ja. Dann sagt man, wie ist das mit Besitz, Innehabung, Eigentum und so weiter und Altersgrenzen und wann ist da ein Geschenk nur zum Vorteile gemacht und so weiter. Das ABGB ist ja auch ein bisschen sprachlich alt. Und genau um das geht's. Und irgendwann einmal passt man sich von der Sprache her an. Und das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel zum Erfolg. So. Aber jetzt genug von meiner Sprache und weiter. Ja, bitte, eine Frage.
Ich hätte noch eine kurze Frage zu der, zum Sprachgebrauch generell. Halt, wie man sie ausdrückt. Ich habe das Gefühl, in der Juristerei kommt also immer so vor, es müsste man überkorrekt sein. Sind Sie auch der Meinung? Oder kann man da vielleicht eben auch, wie Sie, ein bisschen an Humor reinbringen, auch in seinem Berufsalltag? Oder ist das komplett, muss man wirklich aufs Letzte korrekt sein, auch beim Sprechen? Oder kann man da auch eine Persönlichkeit haben quasi?
Da antworte ich mit dem juristisch sicheren, es kommt drauf an. Nein, ich darf es mal aus meiner Warte sagen, gerne auch Inputs und so weiter. Ich gehöre insofern zum besonderen Schlag, weil ich eben Strafverteidiger bin. Und Strafverteidiger zeichnen sich durch unter Umständen eine sehr starke, wie man bei uns sagt, reidige Sprache aus. Also wenn man auf den Strafverteidiger da geht mit den Wiener Anwälten, wo man die Top-Anwälte hat, die haben einen Spruch drauf, das ist ein Wahnsinn. Also es gibt Kollegen, die kann man nicht mehr unterscheiden von anderen Mandanten. So. Also da fallen schon so Sachen. Also ich kann mich erinnern, wenn man mit einem telefoniert und der hat mir innerhalb von 2 Minuten, oder mich nicht kennt, hat er mir einen der wildesten Witze erzählt, die ich jemals gehört habe. Ja? So irgendwie. Ich habe gesagt, was ist der Unterschied? Ja, kann mich nicht erinnern. Ja. Was ist der sowas. Herr Kollege, wissen Sie es eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Pädophilen und einem Pädagogen? Der Pädophile mag die Kinder wirklich. Und ich habe gedacht, wollte ich nur was fragen. Und ich dachte, okay, ja, nein. Ey. Und es ist schon so, also man gleicht sich ein bisschen dem sprachlichen Umfeld an. Was ich für mich mitgenommen habe, ist das, wir lernen uns extrem fokussiert auszudrücken. Also wirklich, wo es auf das einzelne Wort ankommt. Wir lernen aber auch, uns darzustellen. Nur das kommt auch sehr stark auf die Situation davon. Wenn ich jetzt in einer Verwaltungsverhandlung sitze, wo ich halt ein Vorbringen erstatte wie in einer Zivilverhandlung, dann mache ich das sehr sachlich, sehr ruhig und sehr klar auf den Punkt gebracht. Wenn ich aber jetzt vor einem geschworenen Gericht stehe, wo 8 Personen über die Schuld und Unschuld meines Mandanten zu entscheiden haben, dann beherrsche ich den Saal. Nichts anderes muss ich tun. Ja? Dann stehe ich da in meinem Talat, also mit den langen Ärmeln und so weiter, und sage, hohes Gericht, Staatsanwaltschaft, verehrte Staatsanwaltschaft, sonst ist Standesfriedrich, verehrte Anwesende, mein Mandant, ja, der da sitzt, unschuldig, wie er ist. Ja. Also ich koste das dann auch wirklich aus. Das ist auch der Grund, warum ich Strafverteidiger geworden bin, weil man das einfach taugt. Das sind 5 Minuten in dem ganzen Tag, wo wir Leute zuhören müssen, die nicht anders kennen. Und das ist dann schon, also ich hab das einfach in mir, dass ich es gern mache, so sprachlich einfach auch verschieden. Ein paar Leute kennen schon. Und das ist einfach lustig. Und das ist spannend, nämlich man kann sich dann ein bisschen damit spielen. Man sagt, in welcher Situation bin ich und wie wirke ich eigentlich? Und manchmal schlagt es auch ein bisschen natürlich ins Private um, ist ganz klar. Also letztens habe ich irgendwas, habe ich eine Diskussion, streiten tun wir nicht, weil da fliehe ich immer, habe ich eine Diskussion mit meiner Frau gehabt, also sie hat mir gesagt, wie es geht. Und nein, stimmt nicht. Und ich habe irgendwie so umgeschaltet, weil ich so gerade vom Mediationsseminar gekommen bin und ich so, okay, ja, und habe ich das jetzt richtig verstanden und so weiter. Und irgendwann so, Schatzi, mediier mich nicht. Und ich wusste, okay. Ja, aber es ist, wie gesagt, spannend. Und was ich immer so nett finde, ist das, wenn man sich dann Dinge auch abschaut von anderen. Also ich finde es immer extrem lässig, von anderen Berufsgruppen was abschauen, wie es die machen und schauen, ob ich das bei mir in die Praxis irgendwie einbauen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel mal Checklisten, also ich wollte mal Checklisten erstellen für Angehörige von Leuten, die in Untersuchungshaft kommen. Also hochemotionale Situation, die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Und ich habe mir gedacht, wo kriege ich gute Inhalte her? Wo habe ich vergleichbare Situationen? Wo sind die Leute außer sich vor Sorge? Und wo wissen sie genau gar nicht, worum es geht? Und ich bin auf 2 Sachen fündig geworden. Der Flyer von der Intensivstation im Krankenhaus Wels. Was können Sie als Angehöriger tun, wenn ihr Liebe in Lebensgefahr schwebt? Und das andere war die Checklisten von Bestattungsunternehmen in Wels. Welche Musik brauchen Sie? Das war so einfach gehalten, dass man es nicht falsch machen kann in so einer Situation. Natürlich sollte ich nicht sagen, welche Musik brauchen Sie dann, ist schlecht, aber grundsätzlich von der Situation her, wenn man sich das überlegt und was ich auch sehr gern mache, ist, ich frage mich immer, das ist zutiefst Marketing, der Mandant. Wir alle lernen, Jurist zu sein, aber in Wirklichkeit müssen wir wie unsere Mandanten denken. Mehr ist es nicht. Also was braucht der jetzt? Was ist bei dem jetzt wichtig? Was will der von mir nicht nur hören, sondern was braucht er jetzt? Das kann zum Beispiel bei Angehörigen sein, dass man so schaut, es gibt einen Ausweg. Also wenn man bei einem Mandanten sagt, ja, Sie sind jetzt in Haft, aber ich tue alles, um Sie herauszuhelfen, Ihnen herauszuhelfen, aber bitte seien Sie sich bewusst, dass ich nicht zaubern kann. Das ist einfach ehrlich und gerade entsprechend kommuniziert. Hofft die Frage, die kurze Frage, die klare Frage ist damit lange beantwortet.
Ich will die Frage auch noch ein bisschen aufgreifen, und zwar, ich habe 22 Jahre im Sozialbereich als IT-Techniker gearbeitet Und eben diese freie Handhabung bzw. freiere Sprachgebrauchssituation, wie es das du beschrieben hast, die findet statt. Also oft bin ich in ein Gespräch mit denen gekommen, weil eben gerade ein Betreuer mit einem Jugendlichen oder Ähnlichem gesprochen hat. Also ähnlich im Sinne von vielleicht etwas eingeschränkten Menschen. Und man merkt dann oft nicht mehr, wo ist jetzt der Erwachsene referiert zwar, weil sie die so massiv nähern. Und das ist ganz normal. Deswegen kann das auch passieren in anderen Umfelden.
Vielleicht, weil genau die Frage nämlich weitergeben darf.
Weil die Antwort ist kurz.
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, sehr oft einfach auch das Thema mit nicht deutscher Muttersprache. Lernt man Begriffe, lernt man Worte? Weiß ich, wann der zu mir Arsch sagt?
Ja, definitiv. Ganz allgemein für die Verwaltung gesprochen, ob Richter, Beamter im Bundesamt, ob im Gewerbeamt, bescheidmäßig zu erledigen. Ein Bescheid hat ein gewisses rechtlich vorgesehenes Aussehen. Da gibt es kein Ausscheren links und rechts. Wenn der Bescheid oder der Spruch oder das mündlich verkündete Erkenntnis des BVWG nicht so ist, wie es gesetzlich vorgesehen ist, hat es wieder keine Geltung. Das heißt, da gibt es gar kein Ausscheren. Was ich hinsichtlich Ihrer Frage, Herr Kollege, sagen kann, ist, ich war, bevor ich zum Bundesamt gekommen bin, tatsächlich auch mal sowas wie Anwalt, ich war Rechtsberater, das heißt, ich war auf der anderen Seite, da wo das Bundesamt ist, und habe tatsächlich begonnen, Dari und Arabisch zu lernen, aber nicht auf der Uni oder sonst wo, sondern mit den Klienten, um ihnen im Rahmen des Beratungsgesprächs, das damals noch Beratungsgespräche waren, von dieser Seite, das vermittelt schon einmal eine angenehme Gesprächsgrundlage, alleine schon zu sagen, Salam alaikum, Shetar Asti, das heißt so viel wie, hallo, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen? Da ist, okay, dann da sitzt einer, der hat ungefähr eine Ahnung von dem, was er macht. Und es beruhigt die Situation. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Das kann ich als Rechtsberater machen, als Rechtsanwalt. Als Behörde kann ich es nicht machen, muss ich ganz klar sagen. Dafür habe ich einen Amtsdolmetscher und ich arbeite die Fragen, die zu fragen sind, um den Sachverhalt zu klären, den arbeite ich ab. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ob man der sympathisch ist, ob man der unsympathisch ist, bin ja Mensch, überlege immer am Abend, ist bei meiner Entscheidungsfindung irrelevant, völlig irrelevant, weil ich aufgrund objektiver Grundlagen zu entscheiden habe.
Nichtsdestotrotz geht es um eins und das ist vollkommen egal, ob man jetzt in der Behörde ist, ein Richter ist, ein Staatsanwalt ist, und auch Rechtsanwalt ist, was auch leider immer wieder vergessen wird, auch wahnsinnig gerne auch von Rechtsanwälten, es geht um Personen. Wir interagieren mit Menschen und es gibt zum Beispiel im Strafrecht gibt's einen ganz einen wichtigen Satz, der den so ein bisschen von mir mein Leitbild ist, ich ächte die Tat, aber ich achte den Täter. Also ich kann das auseinanderbrechen und ich habe Leute, die haben schreckliche Dinge getan, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich kann mit denen auf einer menschlichen Ebene kommunizieren. Weil die sind jetzt deswegen keine Bestien. Sie mögen vielleicht sogar ein psychisches Problem haben oder so. Also diese 21-Unterbringung, wo man ganz wüde Biografien auch hat, also ganz von der Realität losgelöste Vorstellungen. Also was ich, wer die Außerirdischen haben die Familien ersetzt und so weiter, oder Vampire, Dämonen, so immer dasselbe, ein bisschen auch. Und da war dann auch wirklich zu sagen, ich gehe auf den ein bisschen ein und sage, okay, ich rede mit dir. Und dadurch findet man Basis, wo man zusammenarbeiten kann. Man muss keine Freien sein mit dem, aber man muss seine Arbeit gut machen. Das ist eigentlich ganz wichtig in der ganzen Geschichte. Und so schafft man es auch, dass man jetzt als Verteidiger, ich meine, ich habe mir es ausgesucht, auch als Strafverteidiger zu sein, dass man einfach ein Leid verteidigt, wo jeder andere sagt, dass die sind schuldig wie die Nachtfinster. Und ich habe auch schon Mörder vertreten, die haben das gemacht. Da ist es nicht darum gegangen, ob der das gemacht hat oder nicht. Das ist nicht so wie im Fernsehen. Aber ich bin halt mit dem auch im Gefängnis gesessen, in die Besprechung und habe Dinge ausarbeiten müssen. Und wenn ich da irgendeinen Konnex finde, und sei er noch so klein, dann habe ich eine Arbeitsbasis. Ich glaube, bei uns war es damals, wir haben irgendwie die gleiche Fernsehserie interessant gefunden. War, glaube ich, nicht How to Get Away with Murder oder so. hat er nicht gesehen. Also irgendwas anderes. Aber da war der Konnex da. Und das ist nicht schlecht. Also diese Wertachtung, das muss unsere rechtliche Gesellschaft einfach auch aushalten. Weil sonst können wir irgendwann einmal zusammenpacken. Sonst sind wir bei der Lynchjustiz. Aber gut, von der
Deswegen
gehen wir zu was anderem.
Gehen wir jetzt zu was anderem.
Nur was etwas ganz was anderem, was mindestens aber genauso schwerwiegend eigentlich.
Genau, weil das große Problem ist, er hat es eh schon angedeutet, was passiert, wenn du jetzt Baking Bread weiterschaust, obwohl die Frau die Folgen noch nicht gesehen hat?
Also die wesentlich wichtigere Frage ist, ist Serienbetrug Entscheidungsgrund?
Wer für ein Jahr ist, hebe die Hand.
Genau, mal wissen wir mal, was ist demokratisch, also Netflix und Co-Serien weiterschauen, Beziehung Ende. Wer ist für ein Jahr? Na, kann auch eine moralische Entscheidung sein, okay, wir haben da doch gut die Hälfte, nein. Es kommt drauf an, muss man immer fragen.
Gut. Wer schaut einfach die Folge noch einmal und tut so, als kennt das?
Ja.
Ich habe es verstanden, Herr Kollege, ja. Sehr gut. Also, na, was da jetzt wieder passiert? Na, das hätte ich nicht. Also, dass der und so, ja, man muss auch fake it till you make it, wie es so schön heißt, ja. Macht man hier und da als Rechtsanwalt. Man tut einfach so. Wie wenn man einer wahrer, also man ist meistens einer, weil sonst ist man Winkelschreiber. Darf man auch nicht. Also, so da wie Rechtsanwalt, darf man auch nicht, ist man Winkelschreiber, geht nicht. Aber tatsächlich, es gibt ja im ABGB, gibt's ja das Eherecht. Ehe ist es, also das EEG gibt es natürlich auch, das eingetragene Partnerschaftsgesetz gibt es, glaube ich, auch noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, das haben sie mir angeglichen. Aber ich mache relativ wenig Eherecht. Man weiß jetzt auch warum, weil ich nämlich Gesetze kenne. Aber es gibt ja die sogenannten, also Scheidungsgründe, und ein Scheidungsgrund bei der Verschuldungsscheidung, das ist, wenn ich mich nicht recht täusche, Paragraf 49 EEG, ABGB, also 49 auf jeden Fall. Nach und nachschlagen, das ist in der Glanzstunde der Juristerei. Die Verschuldenscheidung. Verschuldenscheidung ist unter anderem, also gibt es so die typischen Geschichten, so Ehebruch zum Beispiel, das ist, finden die meisten nicht lässig. Ich gehöre übrigens dazu, also fand ich auch nicht lässig. Muss ich sagen, also habe ich meiner Frau gesagt, sage ich, finde ich nicht lässig. Letztens haben wir uns angeschaut, den aus meiner Sicht, also kann man sagen, so wie den besten Film, der jemals gedreht wurde und gedreht werden wird, ist Aquaman 2. Also das Beste war eigentlich der Dune 2 Trailer am Anfang. Ja. Und meine Frau wollte den sehen und ich habe dann auch relativ schnell verstanden, warum, weil der Jason Momoa mitspielt. Und da habe ich gesagt, Schatz, habe ich gesagt, angenommen, der steht vor der Tür und will die, dann ist es kein Scheidungsgrund, weil ich weiß, wann ich verloren habe. Dann ist es okay. Dann ich gehe einfach und komme auch nicht mehr. Ja. Soll ich die mitnehmen nach Atlantis, mir wurscht. Ja. Aber ich verstehe es. Ja, ich verstehe es, weil es ist okay. Ja. Ich habe dann auch gewusst, warum wir uns den Film angeschaut haben. Ja, ist er so. Sonst, also Geschichte ist nicht viel drinnen, muss man sagen. Also, ein bisschen unter Wasser, Fisch und so weiter, aber kennt man sich Ariel oder so auch schon, macht keinen Unterschied. Aber ich würde jetzt auf die Ariel-Debatte, komme ich gerade drauf, auch nicht eingehen, weil da schneide ich mich nur. Auf jeden Fall, es gibt die sogenannte umfassende Lebensgemeinschaft. Und man kann die umfassende Lebensgemeinschaft verletzen, unter anderem Fremdgehen und so weiter, also Promiskuität, so, oder, ja, ist das Wort. Man muss eben die Frage stellen, ist Serien alleine weiterschauen ein derartiger Vertrauensbruch, dass es die Zerrüttung der Beziehung zur Folge hat, dass die Zerrüttung derart tief ist, dass die Ehe ihrem Wesen nach nicht mehr aufgenommen werden kann, weil genau das ist das Wichtige bei der Scheidung. Das ist jetzt die Frage, oder wie man so sagen kann, kommt drauf an. Gibt es Meinungen dazu? Wer würde sagen, ja, oder kommt drauf an, ob Disney Plus oder Netflix oder Amazon Prime oder so? Bitte, wir haben eine Meinung in der ersten Reihe.
Also ich denke mir halt, du hast ja gerade vorhin noch gesagt, ja, ich würde die Folge noch einmal nachschauen. Du weißt ja eh schon, dass es ein Fehler ist und dass es dann nicht mehr so ist wie vorher. Dementsprechend ist es dann schon sehr schlimm. Ja, aber du weißt es ja nicht. Ja, aber ich komme drauf. Also ich finde das schon mal, man kann da natürlich faken und sagen, ja, oh mein Gott, das ist so krass, der ist jetzt gestorben. Oh, habe ich nicht gewusst. Aber wenn man den Menschen kennt, weiß man, dass die Reaktion nicht ganz so authentisch ist.
Ich spiele jetzt, da gibt es eine sehr harte Meinung. Das kommt bei mir so an. Also vielleicht machen wir eine Mediation, ich brauche nämlich auch noch Praxisstunden, so ist es nicht. Ja. Aber ja, gibt es andere Meinungen? Also wie schaut das aus? Bitte, wir haben da drüben. Also da haben wir eher zerrüttend. Ja.
Also ich glaube, es hängt ganz davon ab, was man, also wie man seine Paarbeziehung definiert und was einem wichtig ist. Und wenn das in gegenseitiger Absprache ist, du, mir ist das nicht so wichtig, Serien schauen, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn das eine Beziehung quasi trägt, das gemeinsame Serien schauen, ist es natürlich ein Kapitalverbrechen, wenn man das macht.
Mir gefällt das jetzt sehr gut, gegenseitige Absprache, das ist so, wir haben eine offene Serienbeziehung. Das gefällt mir sehr gut, ja, das ist interessant. kann man so in einem Ehevertrag sicher nicht vereinbaren, weil die Ehe ist ja bedingungs- und befristungsfeindlich, wie wir wissen. Aber das ist auch, gibt es sonst noch Meinungen dazu? Wer sagt irgendwie, kommt auf die Serie drauf an vielleicht, ja.
Darsteller.
Auf die Hauptdarsteller, ja. Zum Beispiel.
Der Inhalt ist sehr oft nicht.
Der Inhalt ist sehr oft nicht, ja. Was ist deine Meinung, Herr Kollege?
Es gibt einfach, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben.
Okay. Also meine Beziehung basiert ja zu gleichen Teilen auf Vertrauen und Angst. Aber tatsächlich, es ist tatsächlich noch nicht ausjudiziert. Ich warte darauf, dass das mal wirklich irgendeiner vom OGH bringt. Nur man kommt im Eherecht leider wahnsinnig schwer dazu eben vom OGH. Aber es kann theoretisch jetzt, das waren sehr gute Argumente übrigens, muss man ganz ehrlich sagen, die kann man eins zu eins so in einem Zivilverfahren bringen. Die sind oft nicht obskurer. Ja. Aber wenn man wirklich sagt, das ist derart zerrüttend, weil es quasi diese Serie ein Eckstein der eigenen Beziehung ist. Ja. Wenn man sagt, nein, hey, also ohne Grey's Anatomy geht's nicht. War jetzt ein Beispiel, ja. Ist jetzt nicht meine Lieblingsserie, sage ich jetzt einmal. Aber dann natürlich. Aber also Spoilern und so, das ist schon problematisch. Also jetzt, das ist zum Beispiel überhaupt das Besserste, nicht nur anschauen, sondern dann auch noch verraten. Also das ist schon, das geht auch nicht. Ja. Also da
könnten wir dann auch ins klassische Zivilrecht übergehen, weil Trauerschaden, Schockschaden, da sind wir
stimmt.
Relativ klar im Schadenersatzrecht.
Und dann sind wir in Wirklichkeit, wer jemanden durch eine Äußerung in Furcht und Unruhe versetzt, und dann sind wir natürlich bei der gefährlichen Drohung im Strafrecht. Ja. Das ist schon, nein, muss man sagen. Aber ich sehe schon, wir haben
kurze Zwischenfrage. Mir ist sowas passiert, ich war an der Kasse im Kino, habe mir den Island, irgendeinen Film anschauen wollen. Und ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt.
Übrigens Island.
Shutter Island, genau.
Leonardo DiCaprio.
Ich stehe an der Kasse, habe die Karten zahlt und hinter mir, ja, den haben wir gestern angeschaut. Das war die Auflösung.
Das gilt als Notwehr. Also wenn man sich dann umdreht und dem einen gibt, ist Notwehr. Ja, definitiv. Was? Aber, also darf man dann die Karten zurückgeben?
Ja,
weint. Nein, tatsächlich nicht. Weil in dem Fall, also man könnte ja sagen, sind wir ein bisschen im Gewährleistungsrecht, so, es könnte ein Mangel sein. Ja, also das Ende des Filmes sozusagen vorher empfehlen. Nur dieser Mangel wurde ja nicht vom Vertragspartner, nämlich vom Kinobetreiber verursacht, sondern von wem anderen. Da war die dann sozusagen im allgemeinen Schadenersatzrecht, und zwar nicht im Vertragsschadensrecht, sondern im deliktischen Schadenersatzrecht. Und da wird es schwierig, also Kausalität und so weiter.
Aber wenn jetzt im Trailer das Ende verraten werden würde?
Dann brennt der Kinosaal, ja. Also das war der miese Partie, ja, vor dem Film und so. Ich meine, es ist auch so, man muss auch dazu sagen, es gibt Filme, wenn man da sagt, man spoilert, dann ist es nicht so tragisch. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel wer mir gesagt hätte vor Titanic, das Schiff geht unter, da hätte man jetzt nicht, oder wenn wir rausgegangen, na, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das Schiff unter... Haben wir gesagt, das ist unsinnvoll.
Wie hättest du reagiert, wenn dir kurz vor Filmbeginn von Teil 7 für Harry Potter irgendwer erzählt hätte, oder Teil 6, glaube ich, war das, dass der Oberzauberer stirbt?
Ich habe in Teil 7 nicht gesehen, also danke übrigens. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, Harry Potter ist eigentlich nur Star Wars mit schlechten Lichtschwertern.
Und drum mengen wir uns nicht so.
Naja, denken wir das mal ganz kurz durch. Ja? Es gibt einen jungen Helden, der hat irgendwie so ein Love Interest, wo er nicht ganz zubekommt. Dann hat er irgendeinen so alten Mentor und einen übermächtigen, der mit ihm irgendwie verwandt ist, weitschichtig. So, welcher Film war das jetzt? Ja? Geht übrigens auch mit Herr der Ringe. Das ist, weil klassisch diese Filme alle literaturwissenschaftlich, habe meine Schwester gesagt, weil die hat das studiert, alles diese klassische Heldenreise ist. Also wenn man in Richtung Parzival zum Beispiel geht, der Gralsritter, haben offenbar nicht alle gelesen da, gut. Da ist das auch so, also diese Heldenfindung und so weiter. Aber man kann sich auch einen Harry Potter anschauen. Also ist eh dieselbe Geschichte im Wesentlichen. Ja. Hast du halt, der ist halt Harry und nicht Patsy, mal oder so. Aber gut, ja. Gut. Gibt's sonst noch Fragen? Jetzt nicht so sehr Patsy-Wahl bezogen, aber bitteschön.
Ich greife das Stichwort gefährliche Drohung auf. eine Frage an Sie beide. Als Beamter ist man ja sicher nicht unbedingt der beliebteste Mensch und in Ihrem Milieu ist es sicher, geht's auch nicht immer freundlich zu. Haben Sie schon mal Drohungen erhalten?
Also ja, definitiv. Da werden so ziemlich alles erlebt man. was denn den Arbeitsalltag einfach mitbringt. Aber ich glaube, das betrifft uns beide. Es gibt nichts, das es nicht gibt. Also Drohungen, Bespucken, Attackieren, es gibt alles. Also warum auch nicht? Also Menschen in schwierigen Situationen, es hängt dann davon ab, wie die Reaktion ist. Für Sie, Herr Kollege.
Danke. Tatsächlich richtet sich der Zorn sehr selten gegen den eigenen Rechtsanwalt. Also man muss sich eins bewusst sein, wenn man auf der Gegenseite ist, sei es jetzt Opfervertreter, als Klage- oder Beklagtenvertreter, also als Gegenvertreter, zieht man sich sehr schnell einfach das Feindbild zu, weil man einfach zum anderen hilft. Das ist jetzt in einem durchaus zivilisierten Setting, wird man halt mit Blicke getötet, in Wirklichkeit. Ich bin erst tatsächlich einmal von einem Familienmitglied von einem ehemaligen Mandanten von mir bedroht worden. Und zwar in einer Art und Weise, wo es mir selber nicht mehr wurscht war. Da habe ich damals wirklich überlegt, ob ich es anzeige oder nicht, habe mich dann dagegen entschieden. Hat sich anders gelöst, sage ich jetzt einmal.
Hast du den Führerschein noch gemessen?
Nein, keine Sorge. Man kriegt da nicht so oft die Reifen aufgestochen, wie man glaubt. Ja. Also ich habe dabei wirklich alle meine Reifen nur selber hingemacht beim Auto. Keine Sorge, wir fahren halt sicher heim. Ja.
Okay.
Aber es ist sehr oft so. Also was sehr interessant ist, ist das, die Leute bringen bei mir gegenüber nicht so sehr den Zorn zum Ausdruck, sondern mehr die Enttäuschung. Also ich habe alles sozusagen auf sie gesetzt und sie haben mich mehr oder weniger enttäuscht oder verraten. Das ist mehr so die Geschichte. Hin und wieder kriegt man die unter Anführungszeichen Drohung. Ja, ich sage jetzt der Welt, dass sie kein guter Anwalt sind. So, ist okay. Ja, von mir aus. Ganz ist. Meine Google-Bewertungen sagen was anderes, ist mir wurscht. Ja, also das ist was. Und wie der Kollege sagt, man muss das schon ein bisschen zu nehmen wissen, sage ich jetzt einmal. Man muss wissen, wie man darauf reagiert. Also attackiert oder bespuckt bin ich noch nie geworden. Was sehr oft ist das, dass gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr im Drogenmilieu ist, wo sie halt die leider auch so ein bisschen ziemlich lässig vorkommen. Ja, also ich bin mir oft nicht ganz sicher, hat sich jetzt der Hip-Hop von den Drogendealer inspirieren lassen oder umgekehrt. Also so vom Aussehen, vom Gehabe her und so weiter, mit den Kettel und so, und so lässig, die Homies. Muss man dazu sagen, also es gibt ein paar, die leben das Klischee. Und da geht's schon sehr stark um Macht und Dominanz. Also die kommen her, sind so der Haberer. Und dann ist man entweder der Anwalt oder man ist der Anwalt. Ja. Es gibt zum Beispiel, weiß nicht, wer von Ihnen Doctor Who kennt. Ja. Bei Doctor Who ist eine wahnsinnig gute britische Serie, da gibt's einen Satz, das kommt mir in einer Folge vor. Das heißt, da sagt irgendeine böse Entität zum Doctor Who, das ist also zum Hauptdarsteller, der ist ein sogenannter Time Lord. Und da sagt diese Entität, fürchte mich, ich habe hunderte deiner Sorte getötet. Und der Doktor in der Serie sagt, fürchte dich, ich habe alle getötet, also alle meines Volkes, weil er für die Vernichtung zuständig ist, Spoiler übrigens. Und ich habe mir das mal überlegt, wie das bei mir war, wenn er zu mir sagt, fürchte mich, ich habe schreckliche Dinge getan, und ich würde antworten, fürchte mich, denn ich bin dein Rechtsanwalt. Und dann ist meistens Ruhe. Habe ich noch nie so ausprobiert, aber ich hoffe immer auf den Tag, wo das kommen soll. Früher habe ich mir immer gedacht, arme Mecher, die sagen, ja, ich fordere die Höchststrafe, und habe mir gedacht, als Verteidiger kommt es nicht gut. Muss man auch dazu sagen.
Gut. Nachdem wir ja schon ein bisschen Rechtliches angeteasert haben im Punkto, wie es kompliziert wird mit den ganzen Abläufe und Einspruchsfristen und so weiter, wie geht es eigentlich in der Praxis manchmal so wirklich zu? Gibt es wirklich das Haus, das Verrückte macht, wenn man speziell nach Asterix und Obelix tendiert? Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, Asterix und Obelix.
Passierschein ja, A38.
Asterix den A38, bitte.
Nein, gibt's nicht. Aber für den Laien, aber auch für Juristinnen und Juristen ist es teilweise so, dass die staatliche Verwaltung mitunter schwierig ist. Und das ist halt im Besonderen vielleicht in Österreich eine Eigenheit mit dem Föderalismus geschuldet, dass es unterschiedliche Kompetenzen gibt. Bund, Land beispielsweise. Und nachdem Sie schon mitbekommen haben, ein bisschen nerdig angehaucht, wie wir so sind, ich bringe es auch gern mit dem Adeptus Administrorum. Und jeder, der mir jetzt nicht mit großen Augen anschaut, der hätte einen Pluspunkt bekommen.
Bekannt, ist keine österreichische Behörde.
Aber klingt fast so, schön lateinisch. Das stimmt. Als Warheimer. Aber beispielsweise, es geht darum, mehrere Galaxien, hunderte Welten, die Menschheit ist unterwegs und will halt hier ein einheitliches, staatliches System schaffen, was verschiedene kulturelle Bedingungen, geografische Bedingungen und so weiter mit sich bringen, aber einen einheitlichen Rechtsstaat mit sich bringen soll. Und in Österreich ist es der Föderalismus, wir haben 9 Bundesländer, die eine eigene Suppe, salopp gesagt, kochen dürfen in ihrem Kompetenzbereich. Und es gibt den Bund, der in unmittelbarer Vollziehung tätig sein kann, aber genauso noch die Mischvarianten, wo der Bund unmittelbar einfach die Gesetzgebung macht, sozusagen, und aber die Vollziehung durch die Länder erfolgt. Und dann kann es mitunter mal vorkommen, dass man ein bisschen schwerer zum Passierschein A38 kommt, weil man halt nicht weiß, zu welcher Behörde man geht, geschweige denn, welches Formular man benutzen soll. Also das gestehe ich mitunter ein, was eventuell nicht passieren sollte, ist, dass jemand den Asylantrag bei der Umweltbehörde stellt. Also das, manches ergibt sich vielleicht aus der gewissen Logik. Was die Bauordnung betrifft, als Beispiel Land, und dann gehe ich überhaupt aber zu meiner Gemeinde und zum Bürgermeister, wo ich eigentlich meinen Bescheid hätte, ist vielleicht schwieriger für jedenfalls einen Nicht-Juristen zu verstehen, warum ich da nicht zum Land gehe oder wie der Instanzenzug weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Probleme bereiten kann. Dafür gibt es aber dann Rechtsanwälte, die einen unterstützen, beziehungsweise ganz grundsätzlich, wo, darf ich schon behaupten, die österreichischen Behörden bemüht sind, hier Leitfaden zu geben. Oder wenn man Google eingibt, BMI oder irgendein Ministerium oder einfach nur irgendeinen Weg. Ich möchte halt meine Steuererklärung machen für den Steuerbescheid, das inzwischen online geht, aber dann steht, wohin ich gehen soll. Oder wenn ich einen bestimmten Antrag stellen möchte, was brauche ich, um ein Gewerbe auszuüben, dann steht da dabei, das sind die Mindesterfordernisse. Wenn ich mit denen zum zuständigen Amt, zur zuständigen Behörde gehe und diese Mindesterfordernisse gar nicht dabei habe, geschweige denn den Antrag, dann kann es natürlich schwierig werden, aber verständlicherweise, weil ich kann als Jurist nicht auf einmal Heiselbauer werden, als Bauherr, aber ich baue mir vielleicht das Haus nicht selber und sage, ich will jetzt als Jurist, möchte ich beispielsweise ein bisschen eine Bäckerei, also Semmel bocken, kann ich nicht, kann keine Salzstangerl oder sonst was flechten oder Mohnflässerl. Man braucht eine entsprechende Ausbildung dazu. Was es möglich macht, ist es, als Geschäftsführer quasi tätig zu sein. Das ist wieder was anderes.
Also ich könnte jetzt trotzdem in die gewerbliche Unzucht gehen.
Könntest du, ja.
Aber wahrscheinlich geben wir die Leute das Geld dafür, dass ich angezogen bleibe, aber... Nein, darf man ruhig lachen, es passt schon, ja.
Ja, wieso Drogen darf man auch verkaufen, habe ich gehört, oder?
Ja, aber also man soll es nicht anmelden.
Ach so, okay,
ja genau. Gewerbe ist ein freies Gewerbe, eindeutig. Wobei, Fun Fact, in der Praxis, man googelt wesentlich öfter, wie was man zugeben möchte. Ja. Also man sieht jetzt erst einmal das EU. Jetzt im RIS finde ich es auf die Schnelle nicht. Und das RIS ist wirklich also das, was man am meisten benutzt. RDP und so Zeug kann man sich oft einfach auch nicht leisten, weil das sind nicht Abmittelpreise. Also irgendwelche Rechtsdatenbanken. Und dann googelt man halt. Aber da ist wieder das, was man auf der Uni gelernt hat, durch das, dass man das System dahinter versteht, ist man relativ schnell dort, wo man hin will. Wenn das jetzt der Laie macht, dann ist er auch relativ schnell wo, und zwar in Deutschland, weil es viel mehr deutschsprachige Seiten. Das ist immer super, wenn man dann, ja, das habe ich gelesen da im Dings, auf welcher Webseite denn? Ja, .de. Ja, nein, gilt noch nicht bei uns.
Klassiker des Telemediengesetzes.
Oder nimmer. Naja, auf das lasse ich mich jetzt nicht ein.
Ja. Und was ich ganz grundsätzlich erzählen kann als Behördenvertreter, als Beamter. Ich meine, Beamter, ich bin kein Beamter mehr. Diese klassischen Beamten gibt's ja gar nicht mehr. Oder kaum noch, voll pragmatisiert und meistens schlafend. Also komme ich selten dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber grundsätzlich heißt es ja immer ein bisschen langsam vorangehend. Aber das hat mitunter einfach damit zu tun, dass man die Anträge zu prüfen hat und entsprechend die Beweismittel. Und ich habe das heute schon mal angesprochen, die Amtswegigkeit. Es ist ein Antragsverfahren, man stellt den Antrag. Alles, was aber nicht von Haus aus beigebracht wird, muss man wieder auffordern oder auch selbst ermitteln sonst. Und das Ganze auch immer unparteiisch und objektiv. Und da kann ich sagen, jedes Mal, wenn ich da herkomme, von dem her, warm wird es inzwischen herinnen. Also für die Folge wird ja aufgenommen, also ich habe jetzt meine Jacke ausgezogen und meine Lieblings-Eishockey-Mannschaft.
Ich habe gedacht, das ist Tennis.
Okay. Golf?
Golf. Wer bietet mehr? Nein, es ist also zur Dokumentation für die Nachwelt Sturm Graz-Shirt. Ich glaube, das ist sowas mit Wetter zum da wahrscheinlich, Sturm. Meteorologisches Amt Graz.
Wir haben gesagt, das schneit in Österreich, Bärm stürmt.
Ja. Und das, was es ausmacht als Behörde, ist einfach objektiv zu handeln, die Beweise, die vorzulegen sind, vorgelegt werden, entsprechend zu würdigen und das in einen Bescheid einfließen zu lassen. Und ich kann nicht sagen, weil sie das violette Leiberl anhaben und ich weiß, okay, heute freut es mich noch, heute arbeite ich den Antrag ab, weil schaut sympathisch aus, schaut weniger sympathisch aus. Und wenn sie mir 500 Euro geben, dann wird es auch was, obwohl ich vielleicht weiß, sie haben die Befähigung oder die notwendige Ausbildung gar nicht für Gewerbe, das sie anmelden möchten. Es geht nicht. Das letzte Beispiel ist der beste Weg zum Amtsmissbrauch. Die anderen Beispiele sind, um sie in der Zeit seines Dienstes zu viele Anträge heranzuholen, die man dann nicht mehr abarbeiten kann.
Ich hätte eine kurze Frage. Sie haben vorher von RIS und RDP gesprochen. Wie oft ist in eurem Alltag ChatGPT von Nutzen? Und wegen des T-Shirts, wenn Sie jetzt noch Blau-Weiß-Linz-Fans sind, fühle ich mich offended.
Also ich kann nur sagen, es ist Blau-Weiß-Linz bei Nacht. Also ich wie man an meiner Körperstatur sieht, habe ich mit Sport nicht viel Mut. Also ich käme ja nicht aus beim Sport. Also Blau-Weiß-Linz, ich weiß nicht, was dann ist das? Rennfahrer oder wirklich keine Ahnung, ist das Fußball oder Black Wings kenne, das ist glaube ich die Eishockey-Mannschaft in Linz, aber das war es dann auch schon. Also ich käme da wirklich nicht aus, sage ich ganz ehrlich.
Also er ist aus Wels, nicht aus Linz. Man muss das unterscheiden.
Ganz was anderes.
Ganz was anderes, ja. Aber nicht einmal in Wels kenne ich irgendwie die Mannschaften, die es dort gibt oder so. Ja. Also ich mache ein bisschen selber Sport, leider zu selten. Das ist Iaido, das ist die Kunst des Schwerziehens, weil es ziemlich cool ausschaut. Muss man sagen, so. Steht man da und so. Also Katas macht man da. Früher wie Kendo gemacht. Da haut man sich gegenseitig auch noch mit dem Schwert. Also es ist ein Bambusschwert, nicht ein echtes Schwert, weil sonst verbrauchen wir zu viel Leute, das halten die Vereine nicht aus. Aber das ist irgendwie, meine Ärztin hat mir mal gesagt, mein Kreuz ist schon ein bisschen schlecht und ich sollte Erschütterungen vermeiden. Habe ich zuerst natürlich gefragt, emotionale Erschütterungen oder echte? Meine Ärztin hat mich schon kennengelernt, hat gesagt, nein, echte. Habe ich gesagt, ey, ich mache da so einen Sport. Hat gesagt, welchen? Sag ich, kennt das? Sag ich, kennt's nicht. Sag ich, man haut sich gegenseitig. Nein, das sollten sie nicht tun. Sag ich, und wenn nur ich einen anderen haue, nein, das sollten sie auch nicht tun. Sag ich, nein, dann halt Iaido, das ist die zugehörige Sportart. Aber das trainieren wir nicht so lange, das ist jetzt körperlich auch nicht so anstrengend, was mir durchaus entgegenkommt. Ja. Weil diese Kilos wurden hart erarbeitet, da steckt auch viel Geld drinnen. Und das will man auch nicht so leicht weggehen. Gut, wie war die Frage? Ja, du wolltest was vom Amtsmissbrauch sagen,
oder? ChatGPT.
Also ChatGPT, dann reden wir über das Anfüttern, oder? Das gerade passt. ChatGPT. ChatGPT, da könnten wir jetzt eine eigene Lehrveranstaltung dazu füllen. ChatGPT, datenschutzrechtlich höchst problematisch, wenn wir nicht wissen, welche personenbezogene Daten werden für die Trainings verwendet. Urheberrechtlich problematisch, weil wir noch nicht ganz wissen, wie zitieren wir die ganze Sache. In der Praxis ist es so, dass damit ich ein ordentliches Ergebnis herausbekomme, muss ich so viel Prompt Engineering machen, also Daten hineinfüttern, also Befehle hineinfüttern, dass ich meistens schneller bin. Also das Zauberwort ist eigentlich für mich persönlich standardisieren. Also ich habe eine endliche Möglichkeit an standardisierten Dokumenten, zum Beispiel Vollmachtsbekanntgabe oder so den ersten allgemeinen Satz bei einem Rechtsmittel zum Beispiel, also einer Strafberufung oder so, dass es eigentlich sinnvoller ist, sozusagen das so zu machen, weil ich müsste in Wirklichkeit, dass ich sinnvolle Ergebnisse herausbekomme, ChatGPT und Co. zuerst einmal trainieren. Das müsste ich mir mit Mandantendaten, also mit meinen Daten trainieren. Und das ist ein Problem, weil ich dadurch ja die Geheimnisverpflichtung, die ich nach Paragraph 9, glaube ich, RAO oder 10 RAO, also Rechtsanwaltsordnung habe, sozusagen eigentlich umgehe. Das heißt, ich müsste das eigentlich wirklich bei mir in der Kanzlei auf den Server rennen lassen und dann eher nur mit anonymisierte Daten füttern. Also das ist nicht ganz unproblematisch, muss man dazu sagen. Es ist aber trotzdem interessant. Ich zum Beispiel habe mal gesagt, also wenn man so allgemeine Daten braucht, ich habe zum Beispiel mal gesagt, ChatGPT, fass mir zusammen die Voraussetzungen für Untersuchungshaft. Dann hat er welche aufgezählt, die waren aus Deutschland, weil sozusagen dort jetzt einfach die größere Sprachmenge vorhanden ist. Dann habe ich gesagt, in Österreich, dann hat er mir wirklich das schön zusammengefasst, das hätte ich als Blogartikel verwenden können. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte halt Content Creation machen oder sage, formuliere mir das um auf Nicht-Jurist, weitet also Non-Lawyer sozusagen, und korrigiere mich selbst in meiner Sprache, dann ist es durchaus sinnvoll. Da stehen wir noch sehr am Anfang, aber es sind auf jeden Fall interessante Tools. Diese Angst von wegen, was immer wieder steht, so Roboteranwälte werden uns ersetzen, nein. Das dauert nur wahnsinnig lang, weil sehr viel mehr dazugehört, Anwalt zu sein, als das Recht und auch das Verfahrensrecht zu kennen, weil ich oft wirklich auch mit der menschlichen Komponente arbeiten muss. Also je nach Mandant muss ich ihn unter Umständen ganz unterschiedlich vertreten, weil ich zum Beispiel sage, der wird unter der richterlichen Befragung zusammenbrechen oder nicht. Das ist ganz was anderes. Ja. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist, ich habe im Strafverfahren immer die Möglichkeit zu sagen, ich verweigere die Aussage. Und jetzt habe ich Mandanten, wo ich weiß, dem kann ich 100-mal sagen, Mund halten. Einfach ruhig sein. Einfach einmal nichts sagen. Das ist ja so, wie wenn man mir sagt, einmal nichts sagen. Wissen wir alle, haut nicht hin. Genau. Also wenn man so Leute vertritt wie ich, dann muss man einfach damit arbeiten, dass der was sagen wird. Und dann geht es darum, diesen Fluss oder bei mir eher schon ein Strom in die richtige Richtung zu lenken. Und dann kann ich nicht sagen, nichts ich sagen. Ich habe das am Anfang mal probiert, da habe ich meinen Mandanten gehabt, da habe ich gesagt, schauen Sie, also da ist wer in dem roten Talar, das ist der Staatsanwalt, den mögen wir nicht. Der ist nicht gut für uns. Also darf man dem nicht antworten, wenn er was fragt. Dem da vorne, der ist der Richter, da ist es sinnvoll, wenn wir antworten und der andere dann ganz in Schwarz, das bin ich, den darf man antworten. Und das ist ja so immer, zuerst Richter, dann Staatsanwalt, dann Verteidiger. Und Richter fragt, haut hin, haben wir gedacht, safe. Aber so, Staatsanwalt, der haut hin, ja, da fährst gar nichts. Staatsanwalt fragt, was Mandant antwortet. Ich habe mir gedacht, super, ja. Und von dem Punkt an ging es abwärts. Und ja, das war damals auch meine Unerfahrenheit, weil in Wirklichkeit hätte ich es erkennen müssen, der redet was, der will ja was sagen. Also muss ich kontrollieren, was er sagt und nicht kontrollieren, dass er was sagt. Drum, aber das jetzt erweitert zu ChatGPT, aber grundsätzlich in Zukunft, also mit Mustererstellung und so weiter, ChatGPT ist hochinteressant. Also ich würde mich dieser Technologie überhaupt nicht verschließen und würde es einfach auch wirklich ausprobieren. Es gibt ich glaube in St. Gallen in der Schweiz oder so, also so, es gibt bevor der mal nicht ein, wie er heißt, ich muss jetzt kurz Cross-Werbung machen. Ich bin ja beim zweiten Podcast auch noch dabei, das sind die Nerds of Law, da geht es um Digitalisierung in der Rechtsbranche. Und da haben wir vor einigen Folgen einmal, wir machen auch einen Podcast, auch viel Podcast, da haben wir vor einigen Folgen einmal mit einem Schweizer Juristen geredet, der sich mit ChatGPT beschäftigt. Der hat jetzt auch ein Buch dazu geschrieben, also Prompting für Juristen quasi, und gibt da eigene, ich weiß aber nicht, ob der in Zürich und oder in St. Gallen ist auf der Universität, aber sonst einfach mal unter Nerds of Law im Podcast schauen. Die Folge heißt Prompt zum Ziel. Ich habe mir den Titel ausgedacht, lustig gefunden. Der sagt da wirklich lässige Sachen dazu. Und sie einfach so Befehle auszusuchen und so weiter und so Standard-Prompts halt, das ist schon geschickt. Da kann man extrem viel machen. Gut. Weitere Fragen? Nö. Herr Kollege? Anfüttern wird man noch. Also du, Amtsmissbrauch? Nicht? Ja, bitte. Also, Entschuldigung.
Wenn ich das 500 Euro gebe, gibst du mir einen Gewerbeschein?
Nur weil es du bist.
Danke.
Genau. Also genau diese Dinge, die eben in die grundsätzlich nicht gehen, geschweige denn in der staatlichen Verwaltung. Diesbezüglich gibt's eigene Straftatbestände für Beamte, wo ich dann, obwohl ich kein klassischer Beamter bin, drunter fallen würde. Und auch grundsätzlich das Selbstverständnis für jemanden, der im Staatsdienst ist, im öffentlichen Dienst ist, gar nicht sich die Frage stellen sollte. Und zwar, man ist dem Wohl der Republik, in dem Sinne, wenn man es ganz pathetisch gesprochen haben will, verpflichtet. Auf das wird ein Amtseid geleistet bei Beginn. Auch wenn man dann 10, 15, 20 Jahre im Dienst ist und das möglicherweise irgendwann einmal lang her ist. Es ist ein besonderer Moment, meiner Meinung nach, wenn man eben in den Staatsdienst tritt und dort schwört, der Republik zu dienen. Also fast ein bisschen Kanzlerhaut, wenn ich davor erzähle, bei mir ist es noch nicht so lange her. Aber das ist etwas Besonderes und nichts Selbstverständliches. Und man ist dann in der Funktion oder in einem ein kleines Rädchen im Staatsdienst, aber eines jener Rädchen, und das wissen wir vom Uhrwerken, auch das kleinste Rädchen, das dann nicht mehr funktioniert, das schlussendlich zu größeren Problemen führen könnte. Und weil wir schon beim Strafrecht waren, gehen wir, glaube ich, nochmal zur Kernkompetenz von dir zurück.
Danke, ich wollte jetzt nur fragen, ob eigentlich der Amtseid so etwas ähnliches ist wie der Eid von der Night's Watch bei Game of Thrones. I shall take no wife, I shall father no children, and so my watch begins.
Ja, ein bisschen kürzer. Der Amtszeit.
And so my watch during the Amtszeiten begins.
So ist es.
Okay, ich verstehe. Aber tatsächlich, das kann ich nur auch aufnehmen, auch als Rechtsanwalt schwört man einen Eid. Das bei der Rechtsanwaltskammer, das ist ja ein besonderer Moment. Ja? Ich erinnere mich zugegebenermaßen nicht mehr ganz so genau dran. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Feier danach, gebe ich zu. Man formatiert ja dann gerne ein bisschen, auch nach der Rechtsanwaltsprüfung. Rechtsanwaltsprüfung ist, da hat man ja, Rechtsanwaltsprüfung ist super, ist der einfachste Stofferklärung der Welt, alles. Ja, das gesamte österreichische Recht plus wichtiges EU-Recht. Und nach der Prüfung, nach dem Bestand, man formatiert halt einmal drüber. Und vom Rest, das, was dann überbleibt, da baut man dann seine Praxis auf. Bei mir ist offenbar primär Strafrecht überblieben, der Rest ist irgendwie verschwunden irgendwie. Ja, Strafrecht.
Bleiben wir beim Strafrecht. Wenn wir schon dabei sind, in Salzburg haben wir darüber geredet, wie man denn guter Drogendealer werden kann. Heute haben wir sich gedacht, wie geht ein gutes Stalking?
Ja, wir wollen immer ein bisschen praktischer arbeiten, ja. Genau, also, das war damals 10 einfache Schritte zum Drogenbaron. Heute, gutes Stalking. Wie geht gutes Stalking? Gutes Stalking ist ja die beharrliche Verfolgung, heißt es im Strafgesetzbuch. Also quasi jemand anderen so auf den Wecker zu gehen, dass der wirklich sein Leben ändert. Also nachhaltige Veränderung, wobei nach der neuesten Änderung bereits schon der Ansatz mehr oder weniger genügt. Man muss dazu sagen, dass Stalking grundsätzlich ja sehr, also tagesfüllender Job sein kann oder Hobby. Das liegt einfach daran, man muss sich das mal vorstellen. Ja? Also sehr typischer Fall ist das, also man ist in einer Beziehung, ja, man hat vielleicht einmal eine Serie falsch geschaut oder so, ja. Weiß man nicht. Also auf jeden Fall, die Beziehung wurde einseitig einvernehmlich beendet. Also man ist vor die Tür gesetzt worden. Und das ist jetzt gerade für meine Geschlechtsgenossen als Mann, wir verstehen das oft nicht so. Also wenn die Frau sagt, nein, will nicht mehr, dann sagen wir, warum. Das hat ein bisschen was mit unserer unterschiedlichen Kommunikation der Geschlechter zu tun. Habe ich mal in Kommunikationspsychologie gelernt. Und dann sagt man, warum. Und dann sagt die Frau, weil ich nicht mehr will. Dann sagt man, ja, ey, aber warum? Ja? Und das schaukelt sich dann ein bisschen hoch. Und das ist jetzt auch so, also ich hatte schon Personen, die sind sich des Stalkings nicht bewusst, meistens Männer, weil die sagen, ich will ja nur eine Aussprache. Aussprache heißt aber nicht, du sagst mir, worum es geht und ich akzeptiere es und gehe dann, sondern Aussprache heißt, ich argumentiere so lang, bis ich dich auf einer rationalen Ebene überzeugt habe, mich wieder zu lieben. Das haut nicht hin. Also versucht man es dann wieder. Und wenn sich der andere nicht mehr mit einem trifft, dann schreibt man mal eine SMS und so weiter. Und so entsteht Stalking. Da hat man dann so 300 SMS am Tag. Wird schon ein bisschen pathologisch. Ja. Und wie gesagt, dann Stalking, da gibt es so typische, wie gesagt, tagesfüllende Handlungen. So ein bisschen schauen, wann der von der Arbeit rausgeht, dem nachfahren einmal. So ein bisschen schauen, ob er gut heimkommt quasi. Und dann auch nur zur Sicherheit, damit keiner einbricht, ein bisschen von der Haustür warten und so. Und natürlich auch, wenn man ein bisschen aufmerksam sein will, schon Blumenhealing, in der Nacht, um 3 in der Früh. Und damit die Blumen nicht eingehen, schneiden wir oben die Blüten ab und so weiter. Oder mal schauen, ob es ihm eh gut geht und ans Fenster klopfen und so weiter. Aber man sieht, das ist Sache. Man muss hinfahren, man muss bald aufstehen, weil man will begleiten, wenn er in die Arbeit fährt und auch wieder anbringen, also mit einem anderen Auto halt. Und es klingt jetzt alles lustig, ich weiß, das ist überzeichnet. Es ist nämlich, also es ist wirklich arg, weil es psychisch ein Problem ist. Und das Problem ist, das passiert auch. Und, aber es ist trotzdem jetzt rein faktisch aufwendig, wenn man das, sage ich mal, analog betreibt. Und da sind die sozialen Medien auch super, aber nicht gut. Weil mit den sozialen Medien mache ich das viel einfacher. Weil da brauche ich nicht mehr nachfahren. Ich brauche mir nur einen Fake-Account anlegen und dann spamme ich den zu. Oder ich like irgendwas. Oder ich schreibe irgendwas. Oder ich gehe irgendwie so auf die Gefriendeten, also auf Freunde und so weiter. Und der neueste Schmäh, also Stalking so richtig, Stalking 3000, ist, das ist vor allem, wenn man in einer Beziehung vorher war, man ist aus dem Haus heraus. Jetzt haben wir aber viele Leute ein Smart Home. Und Smart Home heißt Firmware, Passwort. Also Dinge, die nicht geändert werden. Also habe ich den Haushalt am Handy. Ich kann die Heizung kontrollieren, ich kann das Licht kontrollieren, ich kann die Musik kontrollieren. Und dann mache ich mal Party. Bin zwar nicht dabei, aber ich kann zuschauen von außen. Und das passiert wirklich. Also wenn man so um 3 in der Früh dann einmal die Musik hochfährt, mit der Lieblings-Metal-Ballade meiner Wahl, it's true, und man dreht die Heizung ein bisschen, aber wie auch Sporen helfen in anderen, ja, so im Winter, muss man nicht überheizen oder so, und man Smart Lock zum Beispiel, man sperrt die Tür irgendwie so auf und zu, das ist schon problematisch, also Smart Stalking in Wirklichkeit, und das passiert auch, das haben wir mittlerweile in Entscheidungsverfahren immer mehr, dass das wirklich dann so genützt wird, weil eben viele Leute die Firmware-Passwörter nicht austauschen. Also, für den Fall, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, für den Fall, dass man mal ins Wohnzimmer kommt und den anderen mit Netflix in Flagrante erwischt und ihn dann vor die Tür bittet und sagt, mach's von außen zu, würde ich gleich das Firmware-Passwort ändern und das Smart Home abstellen. Gibt es dazu Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann sind wir nicht nur über der Zeit, sondern auch am Ende und stehen nicht nur auf dem Boden, sondern auch vor Ihnen. Ich wollte immer schon mal bringen. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank fürs Dabeisein, herzlichen Dank für die Fragen und möge das Recht mit Ihnen sein.